Eine Star Wars-Serie ohne Jedi und ohne Lichtschwerter. Und trotzdem vielleicht das Beste, was das Star Wars-Universum je hervorgebracht hat? Endor zeigt die dreckige Realität der Rebellion und verändert, wie wir Star Wars sehen. Warum die Serie so besonders ist und was wir über die zweite Staffel wissen, das erfahrt ihr jetzt. Willkommen beim Heir to the Empire Podcast. Und damit ein ganz herzliches Willkommen beim Heir to the Empire Podcast. Ja, heute mit der Road to Endor. Wir wollen mal drüber schauen, was wir noch über Endor wissen aus der ersten Staffel, was wir über die zweite Staffel schon wissen und was eigentlich passieren muss, damit die zweite Staffel mit Rogue One enden kann. Und ich begrüße heute an meiner Seite meine Crew, die heute über das Thema spricht. Ich habe einmal da den Nico. Ich grüße dich.
Moin.
Den Daniel.
Hallo zusammen.
Und ich bin der Dennis und freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, schön, dass es klappt. Und wer unseren Trailer-Talk gehört hat, das Betteln und Flehen hat leider nichts geholfen. Tom hat heute keine Zeit, hier über oder mit uns über das zu sprechen, was da in Zukunft kommt. Aber ich glaube, das wird trotzdem eine gute Folge werden. Vielleicht ein bisschen weniger Legends-Inhalt, weil wir nicht so gut informiert sind wie Tom. Aber das schaffen wir trotzdem sehr, sehr gut. Ja, schön, dass wir heute über Endor Staffel 1 quatschen. Und ich würde auch einfach mal direkt loslegen. Ich glaube, für die meisten ist es noch im Kopf. 21.09.2022 war der Tag der Tage, als Endor Staffel 1 auf den Markt kam. Das erste waren 3 Folgen auf einmal. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir in der Star Wars Historie, in der Serienhistorie so viele Folgen auf einmal gesehen haben, was damals der Serie auch gar nicht so schlecht getan hat. Die spielt 5 Jahre vor der Schlacht von Yavin und somit 14 Jahre nach der Formung oder Umformierung von der Galaktischen Republik zum Imperium durch Palpatine. Ja, ihr zwei, was hat uns denn besonders gefallen? Was waren so unsere ersten Eindrücke damals? Könnt ihr euch noch erinnern oder musstet ihr rewatchen?
Es war ganz schön lange her, muss ich sagen. Und Leider, auch mal direkt Entschuldigung an alle, die uns hier zuhören. Ich habe es noch nicht geschafft mit meinem Rewatch zu beginnen. Irgendwie kamen bei mir in den letzten Wochen sehr viele andere Dinge dazwischen. Dann war ich auch noch krank, aber ich habe es fest vor, bevor ich aufbreche nach Japan, da ballere ich mir die Serie nochmal rein. Aber dein Cold Opener, Dennis, der kam für mich auch sehr überraschend. Und ich glaube, spätestens jetzt ist auch bei mir wieder der Funke der Rebellion entfacht.
Das aber freut ja, mich sehr.
Ich musste nur lachen, als gerade eben der Nico noch dem Call beigetreten ist und meint so, ey Jungs, ich bin echt nicht gut vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid es. Und ich dachte, das war eigentlich
mein. Du musst mich jetzt auch nicht hier so exposen.
Ja, sorry. Aber ich bin ja genauso exposed wie du. Aber ich habe tatsächlich mir vorhin noch mal so einen kleinen Recap angeguckt und ich muss sagen, ich habe damals ja wirklich, ich habe jede Folge mindestens 3 oder 4 Mal geguckt, aber ist echt schon lange, lange her und eigentlich dachte ich, ich habe schon längst, bis wir den Termin hier haben, den Rewatch beendet, aber durch den Recap ist dann doch und kleine Vorbereitung für die Folge ist dann doch einiges wieder ja in mein Gedächtnis zurückgekommen und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Es war nämlich damals, also wenn ich mich nicht komplett täusche, kamen die ersten Folgen Endor irgendwie zu der Zeit raus, als, glaube ich, die Sci-Fi-Tage, heißt so, in Speyer waren. Und da hatte Joshua, das waren damals noch die guten alten Bucketheads-Zeiten, der kam zu mir und hat bei mir übernachtet. Und wir haben uns am Vorabend, bevor wir dann samstags auf die Sci-Fi-Tage nach Speyer gegangen sind, haben wir uns die ersten 3 Folgen reingezogen und ich war komplett geflasht damals und Endor ist schon, also ich gehe nicht ganz mit deinem Cold Opener, mit dem das Beste, was Star Wars so hervorgebracht hat, aber ich glaube, ich weiß, worauf du anspielen willst, weil viele das ja so nennen und ich würde sagen, es ist eine der besten Sachen und ich bin sehr froh, dass es die Serie gibt, aber ich möchte hiermit auch betonen, es ist gut, dass es nur eine einen Aspekt von Star Wars zeigt und dass es auch noch viele, viele anderen Serien da draußen gibt, die ja ein anderes Licht auf unsere Galaxy far, far away scheinen.
Ich habe ja zum Glück trotzdem vielleicht und ein Fragezeichen am Ende des Satzes gehabt. Ja, also. Ich Nico, wie war es denn bei dir?
Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, in der Andor Staffel 1 erschienen ist. Das war so, ich weiß doch, das war, glaube ich, das beste Serienjahr aller Zeiten. Irgendwie, ich weiß, Better Call Saul Staffel 6 lief da, Stranger Things Staffel 4 lief da, glaube ich, und Andor eben
House of the auch, Dragon.
Das habe ich nicht geguckt. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein sehr gutes Serienjahr, das weiß ich noch. Und Andor hat sich da auf jeden Fall, ich sag mal, keine Zacken aus der Krone gebrochen. Und war für mich auf jeden Fall eine der besten Serien in diesem Jahr, trotz der hohen Konkurrenz. Ich habe die Serie auch verschlungen, also als die drei Folgen auf einmal rauskamen, habe ich die direkt Punkt 9 Uhr morgens geschaut und auch mehrfach und dann so ähnlich wie Daniel irgendwie immer, wenn eine neue Folge rauskam, die auch irgendwie direkt über die Woche hinweg 2-3 Mal geguckt. Und tatsächlich habe ich es auch letztes Jahr geschafft, die Serie nochmal zu schauen und möchte es aber auch auf jeden Fall auch nochmal in Vorbereitung für Staffel 2 dieses Jahr machen. Ich wollte das gerne mit meiner Freundin zusammen machen, die tut sich gerade noch so ein bisschen schwer, weil die ersten Folgen ja dann noch immer noch relativ langsam sind, aber wir schaffen das, ich zwinge sie einfach. Und
ich zwinge sie einfach, Blast auf die Brust. Passt das.
Genau.
Du zwingst sie mit deiner Liebe.
Ja, genau.
Wie man das als guter Rebelle so tut. Wenn wir das nicht machen können, dann geht das nicht mehr. Dann müssen wir uns dann...
Nein. Ich kann auch einfach anfangen, so endlich mal, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte früher die Vorstellung als Kind, konnte die Macht nutzen. So, und vielleicht entwickle ich jetzt endlich das Potenzial, was schon immer in mir schlummerte, und fang einfach an, Mind-Tricks zu verwenden.
Also ich dachte,
das ist die Serie, die du liebst.
Ach so, okay.
Also dann merkst du schon, helle und dunkle Seite ist beides vertreten.
Also Daniel ist schon weit weg.
Ja, also ich muss sagen, als die Serie damals rauskam, diese ersten drei Folgen, ich weiß genau, mir hat die erste Folge so gar nicht gefallen, also weil sie so die hat mir nicht gefallen, weil sie so an sich so unabgeschlossen war. Und deshalb war es so gut, dass halt drei Folgen am Stück gekommen sind. Das hat der Serie unglaublich gut getan. Sonst, ich glaube, wenn es nur die ersten zwei gewesen wären, wäre ich enttäuscht gewesen, aber wir haben den ersten Arc halt komplett gesehen und das fand ich unglaublich gut, das war sinnvoll. Und
auf jeden Fall.
Ich denke, da hat auch Disney jetzt gelernt. Wir wissen ja, dass die zweite Staffel auch in 3er-Arcs kommen wird und entsprechend jede Woche 3 Folgen kommen, was natürlich eine ganz schöne Hausnummer ist. Und unabhängig davon ist das für mich immer noch eine der, also ich betone jetzt hier auch, eine der besten Serien, die wir bekommen haben, weil sie halt genau das zeigt, was wir bisher halt nicht sehen konnten. Ich habe es gesagt im Cold Opener, die dreckige Realität der Rebellion. Also natürlich, das Imperium ist das Böse, ist auch immer im Blickwinkel oder aus Sicht des Betrachters zu sehen, aber die Rebellion hat auch Dreck am Stecken und das merkt man hier halt ganz gewaltig. Und gerade auch, wenn man mal an Rogue One denkt, die erste Szene, wo Cassian in der Gasse ist und sein Mittelsmann irgendwie da gleich irgendwie abballert. Und da war natürlich die Frage, wie kommt der denn da hin? Was ist denn das für ein Typ? Ja, und das fand ich, also hätte es die Serie für euch gebraucht? Also als das angekündigt worden ist damals, war das etwas, wo ich gesagt habe, ja, brauche ich?
Nö. Also ich sag's offen raus, als das damals angekündigt wurde, war ich total skeptisch und dachte, okay, also ja, Cassian Andor in Rogue One, prinzipiell cooler Charakter, aber also ich meine, der stirbt ja am Ende des Films.
Oh nee, so. Mist. Ich habe den Film doch noch nicht gesehen, ich wollte doch warten.
Und dann kam halt raus, ne, es ist irgendwie ein Prequel und erzählt irgendwie so von den Anfängen der Rebellion. Da ich, okay, muss ich das jetzt sehen? Wird das so spannend? Damals wusste man ja aber auch noch nicht so, dass das so diesen, ne, wie du sagst, in Anführungszeichen realistischen Anspruch haben wird und auch diese düsteren, dreckigen Zeiten des Seiten des Star Wars-Universums zeigen wird. Jetzt, wo es da ist und wo ich weiß, wie es geworden ist, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist genau das, was Star Wars in der Zeit gebraucht hat und ich finde auch jetzt immer noch aktuell braucht, weil so sehr ich auch das herkömmliche Star Wars, erneut in Anführungszeichen, liebe ich eben auch, dass Star Wars so erwachsen sein kann und so ernst und so, ich will jetzt nicht sagen fesselnd, weil die anderen Sachen sind auch fesselnd, aber auf so eine andere Art und Weise ist Endor für mich fesselnd. Und dementsprechend jetzt in Retroperspektive auf jeden Fall. Damals nein. Aber wie, ich lasse mich immer wieder gerne vom Gegenteil überzeugen und Endor ist das beste Beispiel, was daraus werden kann, wenn man sich einfach mal drauf einlässt.
Ja.
Kann ich alles nur so unterschreiben, Nico, war bei mir damals auch so. Ich dachte so ernsthaft, jetzt wollen sie auch noch über einen Typ aus Rogue One, was ja im Prinzip schon die Verfilmung vom Lauftext von A New Hope war und wir wissen, der lebt dann gar nicht mehr und dann gibt's ein Prequel und ich dachte so, brauchen wir das? Und ich glaube, also ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube tatsächlich in der Welle von den ganzen Ankündigungen Mandalorian und Obi-Wan Kenobi und was da alles damals so mitgeschwungen ist, war das wirklich so die Serie, wo ich gedacht habe, ja, brauche ich das jetzt? Und eigentlich war es, wie bei Rogue One auch, es hat bis zu dem Zeitpunkt, als ich den ersten Trailer gesehen habe, war ich nicht überzeugt. Und als dann der Trailer kam, dachte ich, oh shit, das könnte ja doch was richtig Geiles werden. Und ansonsten kann ich mich dir komplett nur anschließen und ich finde nach wie vor, die beste Umschreibung ist immer noch, was ist, wenn HBO Star Wars machen würde? Das ist so für mich die perfekte Beschreibung von Andor, von der Serie, weil es genau das ist, einfach eine Serie für Erwachsene. Du könntest die Star Wars Elemente rausnehmen und könntest die in jedes x-beliebige Franchise setzen, vielleicht sogar in ein irdisches Setting und wenn du einfach nur die Figuren, die Story, die emotionale Tragweite, wenn du das alles nimmst, das was so der Kern ist der Serie, dann hast du da einfach was richtig Geiles und dann einfach, dass es noch in einem Star Wars Setting ist, ist irgendwie so die Kirsche auf der Torte, weil wahrscheinlich wäre das so eine Serie, die würde jeder von uns auch gucken, wenn es in einem anderen Setting wäre, weil es einfach die Story so anziehend ist. Und dann das Ganze mit Star Wars zu verweben und wir haben es in der Trailerbesprechung schon drüber gehabt, Dennis, vermutlich werden die Star Wars Beziehungen jetzt in der zweiten Staffel erst so richtig losgehen und es fühlt sich irgendwie jetzt dazu, je näher wir an die zweite Staffel kommen, an, als wäre die erste Staffel nur so eine Art extrem langer Prolog gewesen, der uns eigentlich erstmal so die Schachfiguren so zurechtlegt, die Welt vorbereitet und jetzt geht die Rebellion hier richtig los. Jetzt sehen wir all die Aspekte, die wir aus Büchern schon ein bisschen kennen, aus der Serie Rebels, aber immer nur aus so einem ganz kleinen Blickwinkel. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir sind bereit, so richtig in die Rebellion einzutauchen. Und ich will da jetzt gar nicht die erste Staffel dann da was abwertend sagen, weil wir haben natürlich auch diese Einleitung gebraucht und ich freue mich jetzt schon auf den Rewatch wieder und ja, allein die Musik und alles und die Stimmung und das ist wirklich schon eine richtig, richtig gute Serie. Ich hoffe, dass sie auch in der zweiten Staffel da noch ordentlich Preise dafür gewinnen und dass in der zweiten Staffel einfach noch mehr Leute einschalten oder vielleicht jetzt in Vorbereitung mehr Leute noch die erste Staffel noch mal gucken.
Ja, das war ja das große Problem der ersten Staffel, dass die auch nur so stückweise geschaut wurde, dass also gar nicht so also natürlich, sie kamen natürlich nur stückweise raus, aber viele haben auch trotzdem gewartet, bis alles da ist, weil halt auch viele, ähnlich wie wir jetzt auch gerade ja schon kommuniziert haben, gedacht haben, naja, es ist halt Cassian Andor, also man, was will ich denn mit so einem Rebellentyp, den ich übrigens, als der erste Trailer zu Rogue One damals rauskam, habe ich ja gedacht, es wäre Kyle Katarn. Ich glaube, das haben ganz viele im ersten Moment, das hätte ich auch irgendwie cool gefunden, also der Rebellen Kyle Katarn aus Dark Forces, das wäre auch irgendwie eine coole Sache gewesen, aber ich bin auch ganz froh, dass es nicht Kyle Katarn ist, sondern dass es jetzt ein Cassian geworden ist. Und diese Serie bringt ja so viel Gutes mit sich, so an Charakteren. K2 ist ein ganz toller Charakter. Wir haben auch also selbst so Charaktere wie Deidre Miro, die ich total cool finde. Das ist eine so coole Rebellen, genau. Letztes Mal ich dachte, das ist Imperium, jetzt ist Rebellen. Also irgendwie, ich vermische hier alles, die eine coole imperiale Agentin ist. Wen ich so gar nicht leiden kann. Ich habe auch ein Hassobjekt, Cyril Khan.
Ist abgelehnt.
Magst du den?
Es ist, also ich finde es einfach, ist der witzigste Charakter der Serie. Also so eine Heulsuse, das muss man erstmal schaffen, so einen Charakter zu schreiben, wirklich. Das ist echt unfassbar, wie sehr man so eine arme Leberwurst, muss man es einfach sagen, wie man sowas schreiben kann, das ist echt unfassbar. Ja, so tiefgehende Charaktere wie Cassian Andor und Deidre Miro, die kann ja jeder schreiben, aber so ein Cyril Khan, den hast du nicht oft.
Das ist so ein bisschen der die menschgewordene Jar Jar Binks-Fassung. Nur mit weniger Tollpatschigkeit, mit mehr Geweine. Also seine Blicke auch manchmal, naja, schwierig.
Also, ich finde immer noch seine Mutter. Das ist echt so einer der eigenartigsten Star Wars-Charaktere, die es gibt. Ich habe in der Trailer-Analyse schon erwähnt, ich weiß nicht, Nico, ob du da reingehört hast. Nee. Mich erinnert sie immer an die diese, was ist denn die Nummer 3 oder was bei Austin Powers von Dr. Evil, diese Frau, die auch immer dieses böse Lachen hat. Wenn ich google das mal, alle, die Austin Powers kennen von früher, die so eher vielleicht das Alter von Dennis und mir haben, wissen, glaube ich, wen ich meine. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Aber ich finde...
Die Nummer 3?
Ich weiß nicht genau, also es ist einfach, google einfach mal Frau Austin Powers, Dr. Evil.
Genau. Ja, aber du hast es, die Mutter von Cyril, und wir haben ja viele Mütter in dieser Serie. Also wir haben ja auch die Mutter von Cassian, also Mara Endor. Wir haben Mon Mothma, die eine Mutterrolle auch plötzlich bekommt. Das haben wir ja vorher auch nie gesehen. Also diese Serie hat halt sehr viel Charaktertiefe auch mitgebracht für Charaktere, die wir teilweise schon kannten, teilweise noch nicht. Und ich glaube, ein der wohl spannendsten Charaktere, ich denke, da werdet ihr mir beide wahrscheinlich zustimmen, ist Luthen Rail gewesen. So als dieser Kerl im Hintergrund, der die ganzen Fäden irgendwie in der Hand hält oder zumindest das Gefühl vermittelt, er hätte die ganzen Fäden in der Hand. Ah, finde ich einen ganz tollen Charakter. Und da kommen wir nachher auch mit Sicherheit nochmal, wenn wir über unsere Lieblingsmomente sprechen, auch auf gewisse Punkte. Aber wie habt ihr jetzt, wir haben ja vorhin jetzt, Daniel, du hast gesagt, Obi-Wan Kenobi, Book of Boba Fett, Mandalorian, das waren ja so Serien, die alle so ein bisschen um diesen Zeitraum oder die jetzt alle irgendwie mit rausgekommen sind, paar Jahre mehr, ein paar Jahre weniger, aber wo ordnet ihr denn die Serie im Vergleich zu den anderen Serien ein? Also kann man das überhaupt einordnen? Jetzt mal nicht von der Zeitachse, weil das ist relativ eindeutig, sondern so im, wenn ihr eine Top 3 hättet, ihr müsst die anderen zwei gar nicht sagen, aber ist Endor da drin?
Ganz kurz, ich möchte nochmal, um das abgeschlossen zu haben, ich habe jetzt Frau Dr. Evil Austin Powers eingegeben. Und wenn das hier die richtige ist, dann sehe ich auf jeden Fall die Ähnlichkeit. Mhm, also wollte ich nur nochmal, dass das abgeschlossen ist.
Sie heißt Frau Fabissina.
Packt mir die Shownotes, könnt ihr euch angucken.
Genau. Ja.
In meinem Ranking, was die Serien angeht, also bei den Live-Action-Serien, glaube ich, ist Endor bei mir tatsächlich auf Platz 1. Ja, also weil das so mich so gepackt hat, irgendwie wie keine der anderen Serien. Also am nächsten kommt da, glaube ich, noch Mando Staffel 1 und 2. Aber auch da kommt, also die kommen auch nicht an Endor ran in meiner Welt. Also ich saß da so gespannt immer vorm Fernseher und hatte so das Bedürfnis, diese Woche einfach zu skippen, um zu wissen, wie es weitergeht. Und habe mit jedem Charakter so mitgefühlt, also dass diese Serie es geschafft hat, so viele verschiedene Handlungsstränge aufrechtzuerhalten über die Laufzeit von so vielen Folgen. Das hat keine andere Star Wars Serie geschafft, außer vielleicht Clone Wars, die halt aber auch 7 Staffeln lang ging.
Richtig.
So. Ja. Also das ist echt, echt unfassbar. Und es gab keinen Moment, wo ich mich irgendwie gelangweilt habe, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, was wollen sie jetzt damit machen? Also das ist für mich, ich würde sagen, fast nahezu perfekt. Sie könnten jetzt natürlich mit der Staffel 2 völlig gegen die Wand fahren, also davon ist es auch so ein bisschen abhängig. Aber ja, so steht Endor in meinem Ranking.
Auch hier wieder, Nico, ich kann dir eigentlich in keinem Punkt widersprechen. Jetzt kommt mein Aber. Also wer mir schon länger zuhört, weiß ja, dass ich mir eh immer schwer tue. Das wisst ihr auch privat. Also ich tue mir einfach schwer, Dinge zu ranken, der weil Diplomat ich finde, jede Serie, jeder Film, alles hat irgendwie seine Momente und seine Daseinsberechtigung. Und ich tue mir auch unglaublich schwer, jetzt zu sagen, hier, wenn mich jemand fragt, rank mal Star Wars 1 bis 9. Ich kann vielleicht sagen, dass 8 einer meiner Lieblingsfilme ist oder Return of the Jedi. Aber ich tue mir einfach schwer, dann zu sagen, aber der Film ist jetzt auf dem letzten Platz, weil der hat trotzdem viele Qualitäten. Und ich gehe insofern mit, ja, Endor ist krass gut. Das ist wahrscheinlich so, wenn man so Filmkriterien, wie viele, also so professionelle Kritiker anwenden, sage ich mal, da drauf legt, dann findet man da überall, okay, Top-Wertung, Top-Wertung, Top-Wertung. Und ich habe unglaublichen Spaß. Ich finde die Atmosphäre geil. Wie du sagst, keine Sekunde Langeweile. Jede Figur fühlt sich wie eine echte Figur an. Es reichen teilweise zwei Sätze aus, um Dinge in mir auszulösen, was andere Serien in einer Staffel nicht fertig bringen. Und inklusive aller Schauspieler, die Aufmachung, ich finde die Effekte, also es gibt eigentlich nichts, was ich wirklich an der Serie sagen könnte, das gefällt mir nicht. Und mein großes Aber, was ich schon mal angedeutet habe, ist aber, es ist halt nur ein Teilaspekt von Star Wars. Und ich wollte jetzt nicht, dass Andor, dass es jetzt dazu angenommen wird, oh, das ist jetzt das Star Wars für Erwachsene und wir müssen jetzt jede Art von Star Wars so machen. Also bei mir ist es halt, wenn ich Ahsoka gucke, wenn ich Mandalorian gucke, wenn ich die Sequels oder die Prequels oder was auch immer gucke, dann gibt es mir ein anderes Gefühl, einfach dieses Fantasy zum Beispiel. Andor hat nahezu oder quasi vielleicht 0,1% Fantasy-Elemente und der Rest ist relativ, also innerhalb dem Star Wars-Setting, aber relativ geerdet. Und das ist geil in der Serie und ich finde es gut, dass es sowas gibt, aber es ist auch eine Serie, die muss ich immer mit voller Aufmerksamkeit gucken. Da muss ich voll dabei sein, da will ich wach sein vom Mindsetting her. Und es ist jetzt nicht sowas wie Clone Wars oder vielleicht auch manche Folgen Rebels oder einfach so eine Abenteuer der Woche Folge à la Mandalorian, die ich einfach spaßig auf der Couch gucken kann oder wie wir es vor kurzem hatten mit Skeleton Crew. Hat einfach alles so seine Daseinsberechtigung. Deshalb tue ich mir im Ranking schwer und ich möchte jetzt definitiv nicht, dass nur noch Serien rauskommen, die im Tonfall von Andor sind. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ja, verdammt, es ist geil. Und ich hatte schon lang nicht mehr, eben nachdem ich mit Dennis den Trailer besprochen habe, dass ich so gehypt war auf eine Serie, einfach weil ich wirklich weiß, da passiert was. Es gibt eine emotionale Tragweite. Wir wissen, Cassian schafft's, aber der stirbt dann kurz danach. Aber bei so gut wie keiner Figur wissen wir, vielleicht stirbt Luthen in der zweiten Folge der Staffel. Wir wissen es einfach nicht. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Einfach dieses Unvorhersehbare und einfach richtig tief einzutauchen und einfach auch dahin zu gehen, wo es weh tut. Und das ist nicht dieses George Lucas Star Wars, das meistens mit einem optimistischen Ton endet. Andor kann halt auch mal enden, so ein Arc oder eine Folge mit einem richtigen Gut Punch, wo nicht die hoffnungsvolle Melodie am Ende kommt und nicht die Twin Suns im Hintergrund und das Force Team schwellt da auf, sondern da ist es manchmal einfach der Gut Punch und wir denken, oh fuck. Und allein deswegen, ja, geile Sache.
Also ich habe ja auch hier ganz bewusst gesagt, ihr müsst ja die anderen zwei gar nicht nennen. Es war ja nur die Frage, ob es in der Top 3 ist. Also bei mir ist die Serie definitiv, oder die erste Staffel definitiv in den Top 3 Serien. Ich finde Nico, du hast das ganz gut nochmal auch zusammengestellt, ist halt Live-Action-Serie. Na, das ist natürlich wichtig. Natürlich kann man in Clone Wars oder in Rebels auch in der Art, wie es in der Machart gar nicht vergleichen mit so einer Serie. Also natürlich, Daniel, du hast gerade gesagt, das ist ja auch irgendwie alles nur so ein Teilaspekt von Star Wars, aber es ist ja alles irgendwie nur ein Teilaspekt von Star Wars, also ob das jetzt die Episodenfilme sind. Von daher, also ich finde es trotzdem fair, wie du es auf jeden Fall bewertest. Ich kann das ganz gut, das in irgendwelche Tabellen eintragen und sagen, das ist für mich irgendwie besser als das andere. Und Andor ist definitiv in den Top 3 der Live-Action-Serien definitiv. Und ich freue mich einfach unglaublich, wenn es hier bald weitergeht. April ist nicht mehr weit. 22. respektive 23. April, je nachdem, wo man auf der Welt irgendwie angesiedelt ist, geht es weiter. Und dann schauen wir da natürlich mal. Aber was ist denn so der Charakter Cassian? Wir haben jetzt ein paar Worte schon über ihn verloren. Der fängt irgendwie so an als so, der ist so ein bisschen, wie soll man ihn denn beschreiben, so ein gesetzloser Straßenrowdy, keine Ahnung, ganz am Anfang und wird dann irgendwie, entwickelt sich dann so ein Stück weiter. Findet ihr, das ist eine Entwicklung gewesen, die in der Zeit, die wir hier abdecken in der ersten Staffel, realistisch auch wirklich ist? Oder ist das zu viel gewesen? Hat er schon immer einen guten Kern gehabt und hat jetzt irgendwie sich dann irgendwie, also wie habt ihr die Entwicklung für euch wahrgenommen von Cassian?
Also ich war überrascht, an welchem Punkt wir gestartet sind. Also es war ja irgendwie klar, dass Cassian jetzt nicht von Anfang an der absolute Strahlemann der Rebellion gewesen ist. Das ist also irgendeine Art von Charakterentwicklung muss es ja geben, so in der Serie. Also sonst, wie soll das zwei Staffeln irgendwie funktionieren? Was mich überrascht hat, ist, dass er wirklich so am Anfang ist. Also, dass seine Motivation eigentlich hauptsächlich ist, okay, ich suche meine Schwester und ich will mit diesem ganzen Rebellionszeug eigentlich gar nichts zu tun haben und will einfach nur über die Runden kommen, um irgendwie von diesem Planeten weg und meine Schwester suchen. Aber es ist ja dann auch so, dass er sich ja ja, eigentlich nicht. Also er lässt sich dann ja doch von Lufen relativ schnell irgendwie überzeugen und findet dann irgendwie Ausreden, warum er das dann doch machen könnte, ohne am Ende des Tages zu sagen, okay, ich helfe jetzt der Rebellion, sondern ich mache das immer noch nur für mich und um meine Schwester zu finden. Aber ich glaube schon, dass dieser Kern, den du gerade angesprochen hast, auch schon immer da war. Ich glaube, der ist auch einfach in ganz vielen Leuten. Ich glaube, das ist auch im realen Leben so. Viele Leute irgendwie haben einen Sinn für Gerechtigkeit, haben das Gefühl, das machen zu wollen, machen es aber aus verschiedensten Gründen nicht. Vielleicht um sich selber zu schützen, um andere zu schützen, whatever. Aber ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, dass dieser Kern da ist. Und Lufen hat es halt geschafft, diesen Kern in Cassian anzusprechen, ohne dass Cassian es vielleicht selber mitbekommen hat, ohne dass Cassian es sich vielleicht selber eingestehen wollte. Aber über die Laufzeit, also angefangen mit der Rebellenbande da auf dem, jetzt habe ich den Namen des Planeten vergessen, also der zweite Arc, ne, wo sie diese Payrolls da stehlen. Vom Imperium. Angefangen dort, wo er so den ersten Kontakt mit so einer Truppe auch hatte, wo er das erstmal lernen musste, in einem Team zusammenzuarbeiten. Dann im Gefängnis, wo er so diesen Rebellionsgedanken nochmal wirklich auf die Spitze getrieben natürlich bekommen hat, indem er in erster Hand erlebt hat, wie schrecklich es sein kann, unter so einem totalitären Regime zu leben und wie es den Leuten geht, die wirklich das absolut Böseste vom Bösen dort abbekommen. So, und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo er nach und nach voll da reinschlittern wird. Ja, also wie gesagt, ich war überrascht, dass wir so weit weg von der Rebellion starten. Mich überrascht es nicht, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind. Und es überrascht mich auch jetzt auch nicht, dass Cassian von Rebellion ist scheiße, lass mich bloß in Ruhe mit dem Quatsch, ich will einfach nur in Ruhe leben und hier meine Schwester endlich mal finden, Mann, zu Freiheitskämpfer wird. Also das ist, finde ich, eine logische Entwicklung gewesen oder wird auch weiterhin sein.
Ja, ich finde es auch ziemlich nachvollziehbar. Also gerade so im Laufe der Staffel mit den verschiedenen Stationen, die er dann so erlebt. Und auch wenn ich so jetzt an mich selbst denke, also ich meine, wir leben aktuell in echt verrückten Zeiten. Und irgendwie ist so Krieg und all solche Dinge, finde ich jetzt viel näher an uns dran, wie ich vor 10 Jahren oder vielleicht sogar vor 5 Jahren jemals so wirklich damit gerechnet hätte. Und ich habe mir auch schon so die Frage gestellt, also jetzt gerade so zum Beispiel mit eben Leuten aus der Ukraine oder so, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt in so einem Land leben würde, wo wirklich sowas passieren würde? Würde ich dann sagen, ich will jetzt da gegen die Unterdrücker oder gegen die Invasoren kämpfen? Oder rette ich meinen eigenen Arsch? Und es ist echt eine schwierige Frage. Und ich finde, da ist die Serie halt aktueller denn je, dass sie einen relativ glaubwürdigen Weg aufzeigt. Weil ich denke, viele, wie du sagst, die haben einen Gerechtigkeitssinn und den habe ich auch. Und ich bin auch jemand, der sich eigentlich immer auf die Fahne schreibt, dass ich mich für Schwächere oder für meine Mitmenschen einsetze. Und ich will auch, dass den Leuten um mir herum gut geht und ich mag es überhaupt nicht, wenn andere Leute halt schlecht behandelt werden oder unterdrückt werden oder was auch immer. Das geht so gegen mein komplettes Grundverständnis von allem, was mich so im Leben so beschäftigt. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ich schon auch eher so der Kässchen wäre, der sagt, ey, ich will mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Ich lebe nur einmal und will meine 80 Jahre, die ich vielleicht habe, so auf die Art, auf der Welt irgendwie mit was Schönem verbringen. Und das ist eigentlich auch voll die egoistische Einstellung. Aber gleichzeitig weiß ich, dass ich mir die Gedanken schon gemacht habe. Und ich finde es halt voll nachvollziehbar in dem Punkt, wie er am Anfang ist. Und dass er halt erstmal die Augen geöffnet bekommen muss durch Luthen, durch die Zeit im Gefängnis, durch die Oppression, die immer näher rückt, durch Marva und durch alles drum und dran. Und das sind so Baustein für Baustein, die ihn halt in die Richtung treiben. Und ja, es macht halt einfach die Geschichte einfach total gut und viel nachvollziehbarer, wie jetzt zum Beispiel ein Luke Skywalker in Episode 4. Ich meine, das ist dem Film und allem geschuldet, aber der so innerhalb von gefühlten 10 Minuten von ich bin Farmjunge, will gerne auf die Akademie zu das Imperium ist scheiße, ich will Jedi-Ritter werden und Held der Rebellion, so. Die haben sich schon echt viel Zeit gelassen und da auch wieder der Punkt, wir hatten es schon mit vielen anderen Serien, zum Glück ist die Serie in jetzt insgesamt dann 2x12 Folgen erzählt worden und nicht in nur 8 oder sogar wie zum Beispiel Obi-Wan Kenobi in nur 6 Folgen, weil da wirklich eine Geschichte dahinter ist, die es würdig ist zu erzählen und ja, die einem einfach vor allem die Figur des Cassian näher bringt, wie ich es jemals hätte erwartet durch Rogue One. Dennis, deine Gedanken.
Ja. Ich find gerade, du hast auch, also erstmal ganz, ganz tolles Statement deinerseits, wunderbar. Also ich bin da wirklich, ich finde das ganz großartig. Ich glaube, da sprichst du auch vielen aus der Seele am Ende. Was wir in der Serie nicht erleben, was aber, denke ich, für die Entwicklung von Cassian eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist, glaube ich, dieses Zusammenleben mit Mava und auch mit seinem Vater, sage ich mal. Er hat ja auch seinen Vater, der ist ja dann getötet worden, durch das Imperium. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil am Ende ist es nicht Luthen, der ihn da irgendwie zu motiviert, sondern es ist halt auch diese Abschiedsrede, diese sehr emotionale Abschiedsrede, die wir am Ende, oder nee, nicht am Ende, aber ich glaube im dritten Arc der ersten Staffel hören, als Mava dann verstorben ist und quasi ja den Planeten oder die Bewohner von Ferrix dazu aufruft, gegen das Imperium zu kämpfen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ganz wichtig ist, dass im Grunde er auch schon immer mit diesem rebellischen Gedanken auch aufgewachsen ist. Und vielleicht hat er ihn anders ausgelebt, weil er war ja immer so ein bisschen anders in seiner Art. So hat man zumindest den Eindruck vermittelt bekommen. Und er wollte ja auch am Anfang ja eigentlich nur seine eigene Haut retten. Und hat es dann am Ende doch geschafft, durch diese ganzen Umwege ja dann irgendwie ein Retter für mehr zu werden. Also ich finde das ein ganz, ganz spannendes Ding und ich finde auch, wie gesagt, seine Entwicklung in der ersten Staffel absolut nachvollziehbar. Und uns stehen jetzt 4 Jahre im Leben des Cassians bevor. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie es dort sich wie es sich irgendwie weiterentwickelt, sage ich mal. Jetzt haben wir auch ein paar Charaktere ja schon genannt. So, wir haben jetzt Cyril genannt, wir haben Mon Mothma genannt, wir haben Luthen genannt. Es treten auch ein paar alte Bekannte auf. Yularen kennen wir auch aus Rebels. Aus Clone Wars, Entschuldigung. In Rebels ist er auch dabei, glaube ich sogar. Oder auch in The Bad Batch ist er sogar auch in einer Folge mit dabei. Aber es treten ja so viele Charaktere auf. Aber wenn ich jetzt mal nicht weiter aufzähle, welcher Charakter ist euch denn aktiv im Kopf geblieben? Also wo sagt ihr heute, und das ist für mich so mit, also neben Cassian, der Charakter, der diese komplette Serie geformt hat. Und ich sage, also für mich ganz persönlich ist das nicht Luthen, auch wenn es viele jetzt vielleicht gedacht haben, für mich ist es Mon Mothma.
Du hast mir den Namen geklaut.
Ja, wir sind zu dritt der Meinung, dass es Mon Mothma ist. Und es ist nicht abgesprochen. Es ist unglaublich interessant, dass wir alle Mon Mothma da als mit einer der wichtigsten Personen wahrnehmen. Für mich ist es einfach so, wir kennen Mon Mothma aus Episode 6. Da ist sie auf Home One, und erzählt da, dass viele Botaner den Tod erlitten haben, weil sie die Pläne des zweiten Todessterns irgendwie herangeschafft haben. Und wir haben in einer rausgeschnittenen Szene in Episode 3, haben wir sie auch nochmal gesehen oder auch nochmal quasi in dem Rat mit Bail und mit Amidala gesehen.
Also eigentlich sind es ja mehrere Szenen, wo sie die Petition der 2000, glaube ich, heißt. Wo sie quasi die Rebellion gründen und irgendwie für mich ist es auch Kanon. Also ich mag diese Szenen total und ich fand damals schon, die Schauspielerin heißt Genevieve O'Reilly, perfekte Besetzung, weil sie einfach total ähnlich sieht und doch was Eigenes mitbringt und dass sie die wieder geholt haben, Richtig
ja,
geil.
Das war sehr gut. Und vor allem, weil wir halt jemand haben, sie war schon mal da, sie ist jetzt auch mit der Serie oder mit der Zeit auch natürlich ein Stück weit gealtert. Ja, also diese junge Mon Mothma, die wir aus Episode 3 aus diesen Deleted Scenes kennen, die ist natürlich jetzt auch ein bisschen weiter mitgewachsen. Und also ich finde diese Person einfach so cool, weil sie noch so viel Tiefe in dieses ganze Politik-Szenario bringt. Wenn sie dann anfängt, irgendwie Pläne zu schmieden, dass sie Gelder irgendwie umschiften muss und jetzt kann sie das nicht mehr, weil sie total unter Beobachtung des ISBs steht, den wir in der Serie ja auch viel, 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 viel mehr kennenlernen. Also ich bin definitiv, und es waren viele tolle Charaktere da. Ja, es waren viele großartige Charaktere, auch welche, die ich gar nicht leiden konnte. Ich erwähne hier nochmal Cyril. Entschuldigung, Nico, wenn ich das so blöd gerade sage. Nee,
ich mag ihn ja auch nicht, aber er ist
ja,
halt so
ich witzig. Weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ja. aber natürlich ist so ein Luthen auch ein ganz, ganz wichtiger Charakter. Oder auch, wir sehen ja auch Saw Gerrera zwischendurch wieder, der da auch einen ganz, ganz wichtigen Auftritt hat. Aber Mon ist da einfach, finde ich, die tragende Kraft für diese gesamte Serie neben Cassian an sich. Also jetzt habe ich viel erzählt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht all meine Gedanken mit euren, oder ich habe eure Gedanken geklaut durch meine. Also ich bitte.
Wir haben dir sehr gerne zugehört, Dennis. Ja. Ich wollte noch kurz den Aspekt einbringen. Der ist ja auch, also irgendwie auch durch Luthen, weil sie ja auch mit ihm viele Überschneidungen hat. Also hier auch wieder das Thema unglaublich gut geschriebenes Drehbuch, weil es sich eben, finde ich, nicht so, wie es in manchen anderen Serien, und ich rede jetzt nicht nur von Star Wars, so diese Zufälle, ah, der kennt natürlich den und den und dann kreuzen sich da die Wege. Und ich finde irgendwie, dass dieser ganze Startpunkt mit Mon Mothma und Luthen und wie sie dann doch irgendwie zu Cassian eine Verbindung aufbauen, das wirkt total organisch. Und wir erleben einfach durch die Sicht von Mon Mothma diese High Society von Coruscant, die auch in den Filmen mal mehr, mal weniger oder teilweise gerade in vielen Romanen so angedeutet wurde oder jetzt auch in zum Beispiel der dritten Staffel von The Mandalorian, wo dann quasi die New Republic wieder so am Aufbau ist, dass es einfach so, wie in der echten Welt auch gibt, dieser Kern an reichen, privilegierten Leuten, denen eigentlich scheißegal ist, was außerhalb ihrer kleinen Rich Bubble da passiert. Hauptsache, sie können in Luxus leben und können ihre ja teuren Champagnerpartys da feiern und irgendwo in den Wolkenkratzern im obersten Stock leben und mit fancy Flugautos im Falle von Star Wars jetzt durch die Gegend fliegen so. Und das ist so der perfekte Einblick. Und dann diese Politikerin, die halt aber einfach Politikerin wurde aus dem Willen, sie will was Gutes anrichten und will nicht blind dem Imperator und dem Imperium folgen, nur um selber ihr privilegiertes Leben weiter aufrechtzuerhalten, im Gegensatz zu ihrem Mann, der ja sehr sympathisch wirkt. Und das ist einfach richtig cool, wie sie da struggelt, ihre Fassade aufrechtzuerhalten von der Politikerin, die versucht im Senat wirklich noch Politik zu betreiben und langsam immer mehr begreifen muss, dass die normalen Wege dieser nicht mehr ganz so demokratischen Institutionen einfach ja nicht mehr zielführend sind und dass eigentlich der ganze Senat nur noch so als Schein-Puppentheater von Palpatine aufrechterhalten wird, um irgendwie noch gewissen Teilen der Galaxis vorzugaukeln. Ja, das Imperium ist ja keine Diktatur. Es gibt ja immer noch den Senat und eigentlich macht er aber schon lange eh nur das, was er will. Ja, siehe erschreckende Beispiele in anderen Ländern aktuell, wo das immer mehr diese Züge annimmt, meiner Meinung nach.
Um vielleicht noch, ich stimme euch bei allem zu, um vielleicht noch einen letzten Aspekt reinzubringen, den Mon Mothma für mich in der Serie auch so interessant macht, ist eben dieser Aspekt, von dem wir überhaupt nichts wussten, irgendwie ihr Ehemann und ihre Tochter. Also wir erfahren ja in der Serie, dass sie schon mit 15 geheiratet hat und mit 16 dann bereits Senatorin geworden ist. Und der erste Trailer zu Staffel 2 hat ja auch verraten, also beziehungsweise habe ich das so gelesen, dass wir noch ein bisschen mehr in diese chandrilanische Kultur irgendwie eintauchen. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie da irgendwie im wilden, bunten Kleid am Tanzen ist. Also ich denke, da wird es noch mehr Einblicke geben. Und das fand ich so spannend, weil das so ein Aspekt war, den wir halt noch nicht über ihre Figur wussten. Der aber so eine große Rolle spielt und was das eigentlich mit einer Person macht, wenn du so lange in so einer Ehe gefangen bist, die ja offensichtlich auch nicht gesund zu sein scheint. Also ne, Perrin ist wirklich, also wenn wir sagen, wir mögen Cyril Khan nicht, dann hasse ich Perrin. Also wirklich, das ist so eine schleimige Scheißgeige. Also ich finde gar keine Worte, um zu beschreiben, wie sehr ich diesen Typen hasse. Und dann natürlich aber auch die Geschichte mit ihrer Tochter, die sie natürlich irgendwie versucht zu schützen. Also dieser ganze Familienaspekt, finde ich, gibt ihrem Charakter nochmal so eine ganz andere Facette, die es eigentlich so auf dem Papier nicht gebraucht hat, aber die Figur in ihrer ne, Facettenreichheit so sehr aufwertet und der ganzen Serie natürlich nochmal so einen ganzen Twist gegeben hat. Weil natürlich ist das spannend, was sie für die Rebellen macht, was sie da für Gelder rumschieben muss, was sie da für Stimmen irgendwie sammeln muss. Aber es gibt ihr nochmal so einen persönlichen Touch, finde ich, der das Ganze nochmal so sehr viel mehr humanisiert, das Ganze sehr viel greifbarer macht, weil jeder kennt wahrscheinlich irgendwie Probleme mit der Familie oder so, vielleicht nicht jetzt in der Art, aber man kann sich ja, glaube ich, trotzdem recht gut reinfühlen und es macht das Ganze einfach so ein bisschen persönlicher und das fand ich sehr schön.
Ja, das stimmt. Das finde ich, und vor allem muss man ja auch überlegen, dass sie wirklich auch gewillt ist, selbst ihre Familie zu opfern für das höhere Ziel. Also diese Rebellion. Und das sehen wir ja am Ende, dass sie selbst ihre Tochter zur Ehe freigibt, obwohl sie das ja nie wollte, weil sie ja selber in diese Ehe gezwungen wurde mit ihrem Mann. Und dann macht sie das dann trotzdem, weil sie weiß, ohne diese Unterstützung kriegt sie halt die Rebellion nicht irgendwie zum Laufen. Also das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Und was wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatten, es gibt ja noch die Cousine. Ist es die Cousine, die die auch bei den Rebellen anfangs dabei ist. Ist das eine Cousine oder ist das ihre Schwester?
Ja, ist es. Ich habe gerade nur ihren, ich glaube, das ist eine Cousine. Ich habe nur tatsächlich die Namen nicht mehr so drin.
Val Sata heißt sie.
Genau.
Und genau. Ich meine, aber das heißt, und die ist ja faktisch dabei. Die ist ja bei der Rebellion tief mit drin. Und das finde ich total spannend, dass Mon Mothma sogar rebellische Verwandte hat. Aber da finde ich auch dieses Schauspiel immer sehr cool, wie die sich dann alle, also diese, die dann irgendwie im Hintergrund, dann gehen sie auf irgendwelche Missionen, dann kommen sie wieder und sind total gestylt und ganz schick. Luthen macht das ja auch ganz, ganz cool in seinem, auf seinem Schiff, als er dann sich den Ring anzieht und seinen Mantel und dann setzt er die Perücke oder kann, und dieses gönnerhafte Lächeln. Und das finde ich cool. Also wir hatten das auch in der Trailer-Besprechung gehabt, Daniel, dass das ja sowas ist, was wir jetzt ja auch im Grunde so ein bisschen von der zweiten Staffel auch von Cassian so ein bisschen uns erhoffen. Zumindest auch die eine oder andere Szene hat ja den zumindest die Hoffnung bei uns geweckt, dass das kommt.
Ja.
Ja, also von daher cool, schön, dass wir uns da einig sind. Mon Mothma, also bitte mehr davon. Genevieve O'Reilly, bitte bleib uns noch lange in dieser Rolle treu. Wie auch immer noch was kommen könnte.
Also ja. Ich meine, es ist ja auch eine Figur, wo wir jetzt wissen, sie wird auf jeden Fall die Ereignisse überleben, weil wir wissen ja, sie wird noch eine tragende Rolle spielen. Du hast es ja schon angesprochen, wir sehen sie kanonisch quasi zum ersten Mal damals in Return of the Jedi, als sie quasi so aus dem Nichts als neue andere weibliche Führungsfigur der Rebellion neben Leia so etabliert wurde, gab es ja damals in den 70er, 80ern einfach nicht so viele Frauen in Führungspositionen und damals auch wieder cool, dass sie da so eine Frau und vor allem auch mit so einem herausstechenden Outfit in ihrer weißen Robe da hingestellt haben, fand ich damals schon eine Figur, die mir als Kind auch definitiv, auch wenn sie wenig Screentime und wenig zu sagen hat, sehr in Erinnerung geblieben ist. Also wir wissen, sie wird weiter existieren und wir wissen ja auch, was auch wieder castingmäßig eine coole Sache ist. Sie spielt ja auch in der Ahsoka-Serie mit und wird quasi in der aktuell fortlaufenden Story rund um The Mandalorian, was ja quasi auch aktuell so langsam aber sicher auf seinen Höhepunkt zusteuert, noch eine tragende Rolle spielen. Und da bin ich einfach froh, ja, dass selbst wenn Andor vorbei ist, wir vermutlich nicht das letzte von Mon Mothma, gespielt von Genevieve O'Reilly, gesehen haben.
Ja, und der Vollständigkeit halber, die jetzt gerade erwähnte Mon Mothma-Darstellerin aus Episode 6, das war Caroline Blackiston. Die hat ja,
danke, dass du das erwähnst.
Ja, also ich denke, das ist der Vollständigkeit. Ja,
sollte man nicht...
vergessen, weil die ja nun mal auch diese... Aber die Ähnlichkeit beider Schauspielerin ist schon sehr interessant. Also das
könnte ihre Mutter sein oder so. Also ja, das ist echt...
So ein bisschen schon. Ja, cool. Aber schön, dass wir uns da, dass wir da einer Meinung sind. Ja. Jetzt hatten wir gerade erwähnt, so ein, zwei Charaktere sind wieder aufgetaucht. Also Saw Gerrera ist jetzt einer oder der Wolf Ularin. Klar, Cassian taucht wieder auf als Hauptcharakter der Serie. Ist da jemand, der euch noch aufgefallen ist, auch neben Mon Mothma, wo man sagt, ja, okay, cool, hat mir sehr gut gefallen. Also ich bleib da auch bei meiner Aussage. Mon Mothma ist für mich da einfach Number One. Aber ich fand's schön, dass wir Saw gesehen haben, weil wir jetzt wissen, gerade durch den Film Rogue One in der Zukunft halt wissen, wie er sich dann auch, was für eine Veränderung er noch vor sich hat. Und wir wissen, okay, in Season One sah noch irgendwie ganz normal aus und ganz fit und in Rogue One nicht mehr so. Was ist da los? Und darauf freue ich mich. Und ich mag auch Saw Gerrera. Also ich finde Forest Whitaker als Darsteller unglaublich gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu sehen in allen Elementen, wo wir ihn bisher gesehen haben. Also das ist so mein Favorite der wiederkehrenden Charaktere neben oder nach.
Gehe ich auch voll mit dir mit. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen drüber, dass Forrest Whitaker wahrscheinlich einer der grandiosesten Schauspieler ist, die wir aktuell noch so haben oder der letzten Jahrzehnte. Der hat so viele tolle Rollen gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt gar keine Rolle ein, in der er jetzt nicht gut war. Der ist immer so einer, wenn er vorkommt und wenn es nur zwei Minuten sind, der hat so eine Präsenz, der nimmt einfach alles so ein. Und ich hoffe da auch wirklich, das haben wir auch in der Trailerbesprechung schon angerissen, dass er ja im Prinzip in Rogue One vermutlich, das ist ja nicht so 100% belegt, aber wohl in dieser ersten ominösen Schnittfassung eine deutlich größere Präsenz hatte. Und ich hoffe einfach, dass er jetzt in vor allem der zweiten Staffel da noch so einen würdigen Abschluss und sein fehlendes Puzzleteil seiner Story irgendwie noch bekommt. Und da freue ich mich auch sehr drüber.
Du hast das gerade gesagt, es gibt keine zwei Meinungen und dabei hatte Nico gegrinst. Ich bin gespannt.
Ja, sag gerne. Wenn er jetzt was Negatives sagt, schneiden wir es einfach raus.
Ne? Nein. Ich möchte kurz klargestellt haben, dass ich Forrest Whitaker auch absolut großartig finde. Und ich habe jetzt nicht viele Filme gesehen, wo er drin vorkam, aber wo ich ihn gesehen habe, war auch immer fantastisch. Ich habe geschmunzelt, weil ich von den Gedanken hatte, dass Forrest Whitaker, dass Saw Gerrera irgendwie so eine Figur ist, die irgendwie immer überall reingeschoben wird, habe ich das Gefühl. Also irgendwie in letzter Zeit habe ich das Gefühl, die war sehr oft irgendwie präsent. Die war auch in Jedi Fallen Order da, in Jedi Survivor wurde er erwähnt. Er war er in Rebels da? Er war in Rebels da, ne?
Ja, in Rebels, ja.
Ja, in Rebels war er da. In Bad Batch ist er da, in The Clone Wars ist er am Anfang, sehen wir ihn am Anfang seiner Karriere irgendwie. Also der ist so überall, bis halt er in Rogue One stirbt, so. Überall, wo er halt reinpasst. Und ich hatte schon ab und zu mal gedacht, okay, gibt es nicht noch irgendwie andere Leute, die irgendwie so Rebellionszeug machen? Es ist jetzt nicht, es stört mich jetzt nicht immens, aber deswegen, um mein Schmunzeln vielleicht nochmal erklärt zu haben, ich sag's mal so, nach Endor wäre ich auch froh, wenn wir nochmal wen anders sehen.
So. Das ist wie Ding. Ich habe jetzt gerade, weil es kam ja gestern raus, die neue Staffel von Daredevil, das ursprünglich auf Netflix war. Und da gab es damals in der ganzen Netflix-Serie, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, ich glaube Brad oder so, so ein Polizist. Und das war auch so wie Saw Gerrera. Der kam in Daredevil, in Defenders, in Jessica Jones, in überall kam dieser eine New Yorker Polizist vor, der irgendwie an jedem Tatort war, um so darzustellen, ja, wir sind in derselben Welt, das ist das gleiche New York, das gleiche Police Department, aber jetzt in der neuen Serie ist er wohl nicht dabei, aber er wird so kurz namentlich erwähnt, dass er, glaube ich, irgendwie aus dem Dienst ausgeschieden ist oder so, aber es war so ähnlich, da musste ich jetzt gerade dran denken.
Ja, und so das Gefühl habe ich bei Saw Gerrera auch, das ist immer so die Erinnerung, okay, wir sind noch ungefähr in dem gleichen... Ja,
es ist die gleiche Rebellion, in der gleichen so. Galaxis.
Die gleiche genau. Epoche.
So, ich würde viel lieber nochmal diesen Typen sehen mit der coolen Maske, der da bei Saw immer dabei ist. Oh,
seine zweite Hand oder so.
Two-Tubes, ja. Da gibt es jetzt wieder zwei Brüder.
Ja, das sind Eigefährten. Das sind keine Brüder, das sind Eigefährten.
Oh, was ist denn, oh, dann ist jetzt erklärt, was sind denn Eigefährten?
Das ist lustig. Die sind, also das sind keine Brüder, die sind quasi nur in der gleichen, also diese Eier, aus denen die schlüpfen, das sind ja keine, wie nennt sich das dann? Wie nennt man was, wenn man aus dem Ei schlüpft? Mhm. Komm, ja.
Also keine Säugetiere.
Also quasi
keine
wie Säugetiere, Vögel. Ja, genau. Also Nestbuddies.
Ja, genau. Und die beiden sind halt einfach, die sind quasi in diesem gleichen Eierstock mit aufgewachsen oder groß geworden und sind aber nicht als Geschwister klassisch.
Ja, okay, siehst du, habe ich wieder was gelernt. Ich dachte bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass es Brüder sind.
Ja, ich habe das auch damals in meiner Recherche zu, ich hab ja früher einen Podcast gehabt oder ein kleines Medium, das X-Wing Who is Who, wo es um das Miniaturenspiel ging. Und da habe ich ja auch die verschiedenen Charaktere so ein bisschen beleuchtet gehabt. Und da habe ich das dann rausgefunden. Ja, es stand irgendwo und ich habe es gelesen, ich habe es mir notiert, ich habe es recherchiert.
Dennis hat sie tatsächlich getroffen. Ja. Er ist ins Star Wars Universum gereicht und hat sie gefragt. So, und dann war das Thema gegessen.
Ja, dann war es für mich klar. Nein, wir sind Eigefährten.
Intensive Recherche betrieben.
Ja, intensive.
Nee, aber danke, Dennis, für die Info.
Sehr gerne, sehr gerne.
Das ist auf jeden Fall eins meiner neuen Lieblingswörter.
Eigenwerte. Ja, geil. Ja, aber die würdest du gerne mehr sehen, ja? Also da würdest du gerne.
Irgendwen, mir egal. Aber also, ich mag Saw Gerrera, aber für mich wird so ein Charakter auch so ein bisschen entmystifiziert dadurch, dass er überall zu sehen ist. Weil ich finde, Saw Gerrera lebt in meiner Welt auch davon, dass er halt so ein schroffer Typ ist, den wir wenig sehen. Wir hören immer nur, okay, er macht krasse Sachen, er ist irgendwie krass brutal unterwegs und irgendwie der Überterrorist der Rebellion. Aber ich brauche ihn jetzt nicht noch mehr. Ich check das schon, was er ist und wofür er steht. Und ich finde es auch gut, dass er so ist, wie er ist als Charakter, aber ne? Wie gesagt,
können ja mal einen Brief an Lucasfilm schreiben, liebes Lucasfilm-Team, wir haben verstanden, wer Saw ist, ihr könnt ihn jetzt weniger brauchen.
Was ich halt richtig krass an der Serie einfach wieder finde, dass es eine Serie ist, die eigentlich Andor heißt und die so als Grundprämisse eigentlich hat, ja, wir wollen quasi die Story von Cassian Andor erzählen, aber eigentlich ist es eher so, dass wir anhand von Cassian Andor in diese Welt der Rebellion so eingeführt werden. Und es gibt so viele tolle Figuren. Also allein, wenn wir jetzt mal gucken, wen wir noch nicht besprochen haben, wir haben noch gar nicht groß über Luthen gesprochen oder über Clea, seine Assistentin, oder über Deirdre Miro, die ja einfach, die muss nur bös gucken. Also der traue ich, wenn ich ihn echt treffen würde, ich weiß nicht, Dennis, du gehst ja nach Köln zur Power of the Force.
Ja.
Die wirkt immer sehr sympathisch in Interviews, aber ich habe so das Gefühl, der würde ich jetzt nicht so meinen Rücken zudrehen. Vielleicht würde sie mir das Genick brechen kurz.
So. Mach schnell. dieses Genick gefällt mir nicht. Das ändere ich. Ja, das stimmt. Die ist in Köln, ist die mit dabei, ist zumindest angekündigt, die Darstellerin. Ist sehr spannend, ob sie denn auch wirklich vor Ort sein wird. Es ist ja bei solchen Veranstaltungen, gerade weil es ja dann auch so zum Release der Serie. Nee, es ist ja, da ist schon die Serie im Monat gelaufen, oder?
Eigentlich perfekter Zeitpunkt, ist genau so mittendrin noch.
Ja, da passt es einfach noch perfekt, ja. Ich bin gespannt, ob wir sie sehen werden oder ob ich sie sehen werde und vielleicht mache ich ja doch mal ein Foto mit ihr. Das kostet aber auch irgendwie einen Haufen Kohle.
Ich nehme an, ihr fandet die auch toll, aber habt ihr zu ihr irgendwie besondere Gedanken oder was hat ihr an ihr euch an ihr so gefallen? Also ging es euch ähnlich wie mir, dass ihr einfach ihre, ich sag's mal, widerliche Art, wie sie halt war, so ein richtig niederträchtiger, karrieregeiler Mensch. Und ich fand sie widerlich und trotzdem bewundernswert auf so irgendwie eine komische Art und Weise.
Das ist, finde ich, nämlich genau der Punkt, was ihre Figur so perfekt macht irgendwie. Sie bespielt halt für uns als Zuschauenden die Seite des Imperiums irgendwie, zeigt uns diese Seite, die ja eigentlich absolut verachtenswert und böse und ekelhaft ist. Und trotzdem, trotz all dem, worüber die da sprechen, ich erinnere mich irgendwie an das erste Mal, wo wir diesen ISB-Rat da sehen, irgendwie, worüber die reden, so, ja, wir müssen hier die Handelsrouten irgendwie abziehen und die Leute dort und dort machen wieder irgendwelche Aufstände oder so. Und wir sehen ja irgendwie anhand von Ferrix irgendwie, wie das so aussieht und denken uns, oh, das Imperium ist scheiße. Aber in dem Moment, wo wir Deidra Miro verfolgen, bin ich auf der Seite des Imperiums oder beziehungsweise auf ihrer Seite.
Man freut sich, wenn sie erfolgreich ist in ihren bösen Machenschaften da
genau. Und
die Karriereleiter hochklettert.
So abgefuckt, weil wir ja die ganze Zeit dieses Hin- und Herspiel haben und beide Seiten ja gegeneinander so hart am Kämpfen sind. Also zum Beispiel für Cyril Khan root ich jetzt nicht die ganze Zeit. Für den jubel ich nicht. Da freue ich mich nur eher, wenn er nochmal irgendwie einen Schlag in die Fresse kriegt. Aber bei ihr bin ich immer voll dabei.
Ist dein Müsli.
Genau. Aber bei ihr bin ich immer voll dabei, wenn sie den scheiß ISB-Vollpfosten mal wieder zeigt, wo der Hammer hängt und irgendwie die nächste Steppe auf der Karriereleiter hochklettert so. Und das ist wirklich, wirklich Hut ab dafür, dass sie das geschafft haben. Also es hätte auch genauso gut anders enden können. Und ich hätte mir die ganze Zeit denken können, oh, können wir jetzt bitte wieder zu Endor gehen? Das finde ich jetzt irgendwie langweilig hier, diesen ganzen Bürokratiekram, aber ist es nicht. Und das ist wirklich, wirklich hochachtenswert und natürlich auch getragen von ihrer Performance. Ja.
Ja, ja, also Deidra ist wirklich so ein Charakter. Also ich finde, die hat eine krasse Ausstrahlung. Also diese Art, dieses, also am Anfang hat man so das, den Eindruck, sie wird halt total klein gehalten. Ja, so gerade, weil sie ist ja so, wenn ich das jetzt richtig noch im Hinterkopf habe, ist sie auch so die einzige Frau in diesem ISB-Rat. Und man hat so den Eindruck, und das ist jetzt komplett nicht wertend gemeint, dass sie als Frau aber vom ISB doch versucht wird, oder zumindest von Leuten, die auf einer ähnlichen Ebene sind wie sie, klein gehalten zu werden. Und das finde ich total spannend, weil sie dann einfach, ja, sich dann durchsetzen muss. Und ich finde, sie ist halt auch ein gutes Beispiel für eine starke Frau in Star Wars. Also eine, die nicht alles irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hat, sondern die sich durchkämpfen muss und durchsetzen muss und die dann auch mal, ich sag mal, auf die Fresse kriegt, also verbal zumindest. Und das finde ich ganz, ganz krass. Und dann, dass sie dann versuchen muss, irgendwie ihren eigenen Weg zu gehen, damit das, was sie eigentlich will, auch durchgesetzt wird. Und sie droht ja dann auch ganz oft mit Sachen, wo ich mir denke, oh, das ist ganz schön mutig, das jetzt zu machen. Also Deidra ist so ein Charakter, da freue ich mich sehr, wie die sich noch entwickeln wird oder welche Entwicklung wir erleben und ob sie am Ende diejenige ist, die die Cyril erschießt. Also ich warte eigentlich nur drauf, dieses Ende auf Ferrix, wo er sie rettet aus der Menschenmenge, die sie am erschießen, oder ich glaube, haben sie fast zertrampelt und sie zieht sie raus und dann stehen sie sich so ganz nah gegenüber und sie ist total geschockt. Ich glaube, also entweder werden es jetzt die besten Freunde oder sie macht das, was du gerade gesagt hast, und er dreht sich um und sie bricht ihm das Genick.
Oh, das würde ich feiern.
Also wir wollen jetzt niemand, dass hier jemand drauf geht, aber es gibt so Charaktere, die braucht man halt nicht. Also sorry.
Jo. Also ich finde, das ist für mich auch das die logische Schlussfolgerung von allem, was Cyril Khan passiert ist. Also irgendwann ist ja der absolute Tiefpunkt erreicht, so, und dann bleibt ja nur noch der Tod. Und ohne jetzt zu wissen, was in Staffel 2 mit ihm passieren wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt ihn so langsam wieder aufbauen werden wahrscheinlich. Also man sieht ihn ja in Trailern auch schon irgendwie. Also er wird nicht mehr nur bei seiner Mutter in der Küche sitzen und sein Müsli futtern oder im Büro oder was auch immer. Also er wird ja schon wieder irgendwie in der Action mit drin sein. Aber also, wie du sagst, es gibt so Charaktere, die haben irgendwann ihren Zweck erfüllt. Ja, es ist wirklich. Und ich glaube, da ist Cyril Khan auf der Abschlussliste nicht weit unten.
Ja, ich glaube, also wenn man sich so Reaktionen der letzten, also dieser Staffeln, dieser ersten Staffel anschaut, so von verschiedensten Reactern, die da irgendwie sich die Serie angeschaut haben. Cyril ist bei den wenigsten echt gut weggekommen. Also die meisten haben ihn einfach von Anfang an gehasst. Und das tut mir für den Schauspieler auch so ein bisschen leid, weil der, glaube ich, auch echt ein ganz netter Typ ist. Nur das ist so, der hat dann halt einfach diesen Stempel auch. Also es ist genauso wie, dass du jahrelang Daniel Radcliffe nicht neu casten konntest für irgendwas anderes, weil er immer Harry Potter war. Und das wirst du bei dem wahrscheinlich auch haben. Also wobei das Franchise natürlich oder diese Rolle anders gewichtet ist, aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Dass der wird wahrscheinlich die erste Zeit ganz schön schwer haben.
Ja, aber muss man hier auch nochmal sagen, ich glaube, würde Kyle Soler, heißt der Schauspieler, ja, würde würde er nicht so gut spielen, dann glaube ich, würden wir Cyril nicht so sehr hassen. Deshalb hier auch Respekt von unserer Seite. Und ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, da werden wir noch einiges zu lachen haben über ihn. Und
ja, das hoffe ich wirklich sehr, dass wir lachen können. Wen wir jetzt auch noch ein bisschen außer Acht gelassen haben. Jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Andy Serkis Charakter.
Kino Loy.
One way out. Wollen wir es mal der Menschenmasse zeigen, was wir meinen mit One Way Out?
Ja, spiel mal den kleinen Clip da
ein. Also ihr werdet jetzt hören, was für uns Kino Loy ausmacht.
That when they say we are being released, we are being transferred to some other prison to go and die. And that ends today. There is one way out. Right now.
Right now. Und das ist lustig. Sobald Andy Serkis irgendwas spricht und wo er auch sehr, sehr emotional ist, kriege ich auch Gänsehaut.
Alter, der Ton fing an. Ich habe wirklich sofort.
Und man muss auch sagen, innerhalb kürzester Zeit wurde er wirklich zu einer Star Wars Kultfigur. Ich muss da immer wieder dran denken, es war mein erster oder zweiter Tag auf der Celebration in London und ich stand da mit meinem Kumpel Mirko an für irgendein Panel, wo wir in der Warteschlange eben standen und dann auf einmal ist so eine Art Flashmob, das sind bestimmt 50 Leute oder mehr mit eben diesen Nakina 5 Prison Outfits, teilweise waren sie sogar barfuß, sind da durchgerannt und one way out und die ganze Menge, alle Leute, die drumrum standen, haben mitgeschrien und es war so eine geile Stimmung und
das stimmt.
Ja, da haben sie wirklich so einen richtigen Kult erschaffen und das ist auch so ein geiler Arc und ich hoffe einfach, wir wissen ja nicht, Open End, wir wissen, er kann nicht schwimmen, aber ich hoffe einfach, dass Andy Serkis irgendwie wieder vorkommt und ich hoffe, dass es in keinem Trailer auch nur irgendwie einen Hinweis gibt, die sollen uns da bitte richtig überraschen, weil ich hätte keinen Bock, dass es so ein Trailer-Reveal wird, aber bitte bringt ihn zurück.
Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass er jetzt da draufgegangen ist, also das kann, das ich will es mir auch nicht vorstellen. Also ich finde diesen Charakter so gut und jetzt hat Andy Serkis ist ja auch einer der wenigen Charaktere in Star Wars oder Schauspieler in Star Wars, der zwei Rollen gemimt hat. Jetzt einmal Kino Loy und auch den, Achtung, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder ein paar hassen und weinen und mich böse finden, auch Snoke. Also er hat ja damals auch, er war ja wie nennt man das? Was ist, wie?
Ja, er hat ihn gemotion captured,
genau, hat das Motion Capturing gemacht und halt auch ihn dann im Englischen auch synchronisiert oder gesprochen und ich finde, der Mann hat auch einfach auch als Gollum im Herrn der Ringe, das ist einfach eine Naturgewalt. Ich fand ihn auch im Planet der Affen, also dieses Motion Capturing, was er macht, aber auch diese Rollen, die er darstellt, hat ja auch in Avengers 2 ist es gewesen, wo er dann auch diesen einen
Black Panther, so ein Bounty Hunter oder irgendwie sowas spielt er da, oder so ein Typi halt, der irgendwie irgendwelche Dinge klaut. Ja,
Schwarzmarkt-Typ, Händler, irgendwas.
Ja, genau sowas.
In Batman als Alfred.
Auf jeden Fall. Ja.
Also Andy Serkis ist ein toller Schauspieler, der ist richtig, richtig gut und ich hoffe auch, dass wir ihn halt als Kino Loy nochmal zu Gesicht bekommen.
Definitiv. Ja,
hoffen wir da. Haben wir noch Charaktere? Wir haben mit Sicherheit irgendwelche Charaktere vergessen, aber ich glaube, dass das Biggs. Wird jetzt. Ja, genau. Biggs Carlin, ja. Nicht ja. B-I-G-G-S.
Ja, ja, nicht Biggs Darklighter, sondern Biggs Carlin.
Das finde ich. Die fand ich sehr, also das war so eine der Charaktere, die sehr schwach geschrieben waren, aber weil sie auch wirklich auch nur als Nebenrolle, so ein bisschen als Anheizer für Cassians Zukunft auch so ein bisschen. Ich meine, ohne sie hätte es den Kontakt zu Luthen ja nie gegeben. Aber ich fand hier, hätte man vielleicht einen Ticken noch mehr schreiben können, aber für die wenige Zeit, die sie dargestellt oder die sie zu sehen war schon okay.
Ich fand ziemlich krass halt ihre Folterszene. wo sie da diese, was waren es, Laute von Sterbenden, ich weiß die Rasse nicht mehr, aber irgendein anderes Volk halt, die, wenn sie, ist glaube ich, wenn sie sterben, die dann so ganz komische Töne abgeben, Kinder waren es, glaube ich, und wie sie da von diesem
das Volk der Kinder, ja, das ist, ja, es waren Kinder, ja,
ist, ja, richtig, ja. Mir fällt gerade nur der Name nicht mehr ein, so viel zum Thema, ich könnte mal wieder einen Rewatch machen, aber das war schon eine richtig krasse Szene und auch schauspielerisch richtig, richtig gut, wie sie danach einfach mental so komplett am Ende war, und ich bin einfach gespannt, wie sich ihre Figur weiterentwickelt, das könnte sehr interessant sein, gerade so im Hinblick auf vielleicht so mit realen Anleihen, Thema posttraumatisches Stresssyndrom oder sowas in der Richtung, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass dieser, ja, diese psychologische oder auch mentale Folter, die sie da erleben musste, da bleibende seelische Schäden bei ihr hinterlassen hat. Und das ist definitiv Potenzial für eine richtig krasse Story in der zweiten Staffel und könnte jetzt in die Richtung gehen, dass sie wirklich als eine gebrochene Figur endet. Aber genauso könnte es halt auch sein, dass das so ein Ding ist, warum sie jetzt auch halt so voll der Rebellion beitritt und so richtig all or nothing den Weg geht und einfach sich auch dem Imperium rächen will. Und wir haben ja auch in Star Wars oft gelernt, also um da wieder Rose Tico in Star Wars 8 zu zitieren, don't fight what you hate, save what you love, und Hass ist definitiv der falsche Weg, auch wenn es ein guter Motivator sein kann. Also ich bin da echt gespannt, was da bei ihr noch kommt.
Ja, da können wir wirklich gespannt sein. Aber ich würde gern noch mal auf ein anderes Thema. Wir haben jetzt gerade One Way Out gehört. Das ist ja eine ganz, ganz großartige Szene aus einem ganz, ganz großartigen Arc dieser Serie. Habt ihr denn, jeder für sich genommen, so einen Moment, jetzt haben wir alle diese Serie nicht kürzlich neu geschaut oder nochmal geschaut, aber gibt es diese eine Szene, die euch im Kopf geblieben ist, wo ihr sagt, oder vielleicht diese eine Episode, ne, ist ja egal, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Gibt es da diesen einen Moment, wo ihr sagt, ah, und das ist genau mein Moment gewesen in dieser gesamten Serie, Nico? Was hast du da beispielsweise?
Also ein Moment, der mir auch lange, nachdem die Serie vorbei ist, hängen geblieben ist, auch einfach, weil ich den Soundtrack zu dieser Szene sehr oft gehört habe, ist dieser Marsch, yes, über Ferrix Road. Oh, also erstmal, weil ich die Musik, diese Blasmusik einfach so unfassbar schön finde. Also ich finde, das ist das schönste Stück aus dem Soundtrack, der übrigens auch fantastisch ist. Also wir können noch nachher über den Soundtrack reden, aber dieses Stück ist wirklich, 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 wirklich unfassbar. Und diese Bildgewalt, wie die Leute da über die Straße laufen, der Backstein, wie er feierlich getragen wird. Einfach, ich finde diese Symbolik auch super schön, dass man so ein Teil der Stadt wird, wenn man stirbt. Mhm. Das finde ich einfach sehr schön, weil man, also wir haben jetzt die Stadt so über den ganzen Lauf der Serie immer wieder gesehen und dann einfach dieses Wissen, okay, da sind einfach ganz viele Leute, die da irgendwann mal gelebt haben, irgendwie überall in diesen Häusern mit drin. Manch einer mag das makaber finden, aber ich mag das irgendwie. Ja, ich glaube, das ist der Moment, der mir am meisten hängen geblieben ist aus der Serie. Natürlich aber auch einfach aus dem Grund, was daraus alles folgt, und dieser ganze Kampf zwischen den Bewohnern von Ferrix und dem Imperium, natürlich im Zusammenhang auch mit Marvas Rede. Fuck wie Empire an der Stelle. Immer noch sehr, ja, schade, dass sie es rausgekattet haben. ja, und natürlich auch, wie der Backstein dann als Waffe benutzt wird. Also einfach fantastisch. Aber gerade dieser Moment, der Marsch.
Wie sie B2 einfach umkicken, die Schweine. Ja, also wenn das Imperium, wer nicht gedacht hat, das Imperium ist böse, spätestens an, ja, dem Zeitpunkt. Man kann B2 nicht umkicken.
Ist ganz klar nach dem Prinzip, ne, kick the dog, also sobald du irgendwie einem Hund in einem Film was antust, ja, bist du am Arsch.
Bist du auch der Böse.
Ich meine, ja, B2 ist halt so das Erste, was wir in dem Film noch so an so einem Haustierhund irgendwie haben, also, ja.
Ja, wobei es gibt, ja, diese zwei Hunde, die durch die Straßen laufen, ihn anpinkeln.
Ja, aber zu denen habe ich jetzt nicht so eine emotionale Bindung aufgebaut.
Aber ich finde, die Szene ist gerade eine sehr, sehr gute, lasst uns da doch auch mal kurz, genau, reinhören, was dort eigentlich passiert ist.
If I could do it again, I'd wake up early and be fighting.
these bastards. From the start. Fight the Empire.
Also krieg ich auch schon wieder Gänsehaut. Empire.
Du hast gesagt, Nico.
Ja, Fight the Empire ist auch okay, aber...
Ja, Mann, wir wissen alle, was das ursprünglich hätte sein sollen.
Ein Fuck hättet ihr doch einbauen können. Eins, komm. Komm.
Ja, also das ist schon eine sehr, sehr geile Szene, definitiv. Ja. Daniel,
ja, du hast... Ja, ich habe jetzt... Das ist krass, das macht so viel mit einem, nur dieser kleine Ausschnitt. Und ich habe auch direkt wieder die Musik im Kopf, wie du es gesagt hast, Nico. Ich habe den Soundtrack auch so oft rauf und runter gehört. Das ist, ja, also das trägt so viel Emotionen mit. Und ja.
Prädikat, einfach geil.
Einfach geil. Sind wir wieder bei. Sind wir bei geil.
Einfach geil. Ja. Also, Dennis, hast du den anderen Moment, den wir jetzt vielleicht nicht genannt haben?
Ich habe einen anderen Moment, ja, aber keinen, den wir irgendwie vorbereitet hätten, soundtechnisch.
Es ist der Monolog von Luthen Ray.
Nein, der ist es nicht. Der ist auch,
den habe ich tatsächlich vorbereitet,
der da kommen ist wir auch, noch. Ja, ist auch ganz, ganz toll, aber für mich ist es im Grunde eine gesamte Episode. Es ist nämlich die Episode The Eye oder Das Auge im Deutschen, wo es um die Flucht geht. Also gerade diese Szene, wo dann dieses optische Bild aufgebaut wird, wo der ganze Himmel mit Sternen ummantelt ist. Also man sieht dieses ganze optische. Also ich kann es nicht mal beschreiben, weil es so schön ist. Und wir sehen, wie selbstsicher das Imperium noch ist, wie die Flucht von Cassian und der Crew läuft. Also da ist ja dann Bell dabei, Skeen und Namek, die quasi in diesem Frachter starten und losfliegen. Und was in dieser gesamten Szenerie optisch total schön ist, was mir aber wirklich so ein bisschen auch das Herz gebrochen hat, war der Moment, als Namek dann quasi dieser junge Typ, der diese Rebellion ganz anders lebt, wie viele andere, für den das eine ganz andere Basis ist, der auch dieses Buch über Kästchen geschrieben hat oder angefangen zu schreiben, dass der dann quasi eingequetscht wird, aber immer noch, und Kästchen sagt, es ist mir egal, wir müssen jetzt hier weiter, und man gibt ihm dann irgendeine Adrenalinspritze und er gibt dann quasi die Koordinaten durch, wann Kästchen das Schiff hochziehen muss, und somit rettet er im Sterben, das, was wir dann halt zum späteren Verlauf noch sehen, rettet er im Sterben die Crew, ganz, ganz großartig, und was wir hier auch noch sehen, ist etwas, was ich unglaublich spannend finde, weil ich hatte ihn gerade gesagt, Skeen ist auch eines dieser Crewmitglieder. Der möchte ja Val hintergehen, und Kästchen hätte easy Credits machen können. Ja? Also hätte, easy Credit, war das ist eine Werbung, ich hoffe nicht. aber er hätte easy wirklich Kohle scheffen können. Hätte er einfach diesen Plan, den Skeen hatte, wäre diesem gefolgt. Aber nein, er setzt sich dagegen, er schießt ihn, und ich habe in dem Moment so gedacht, war das jetzt so der erste Schritt, weil er gemerkt hat, hey, das ist das Größere, für was wir stehen, und du willst dich alleine bereichern, und das war so der Moment, wo er dann seinen Egoismus verloren hat, so war so mein Gedanke. Also diese Folge war für mich optisch und auch vom geschichtlichen Aspekt her mit das Beste, was die Serie meines Erachtens, also meine persönliche Meinung, mit sich gebracht hat.
Verstehe ich komplett. Ich meine, allein du hast erzählt mit Namek, das ist so ein krass trauriges Beispiel. Es ist eigentlich, wenn man so in der gesamten Star Wars Saga, wie die Rebellion entsteht, was wir alles noch lernen, so ein wichtiger Baustein. Aber niemand wird jemals so richtig von ihm erfahren. Der wird nicht in Yavin 4 im Tempel später dort stehen, eine Fanfare hören. Der kriegt keine goldene Medaille. Das wird kein großer Held der Rebellion, dessen Name in der Galaxis bekannt ist. Nein, der stirbt einen richtig unnötigen, beschissenen Tod. Aber gleichzeitig ist er einfach so, so wichtig für alles, was da noch kommt. Und es ist auch so auf die reale Welt betrachtet so, so wichtig, dass halt vielleicht auch jeder Einzelne wichtig ist. Und wenn man immer denkt, ja, was soll ich, armer, kleiner Dude, da ausrichten? Aber vielleicht hat man das einfach noch gar nicht im Blick, was vielleicht trotzdem man selbst mit einer kleinen Aktion irgendwie dann eben weitertragen kann und in anderen Leuten hervorrufen kann. Und es ist auch so eine wichtige Botschaft mit diesem, man soll einfach nicht aufgeben und für das Gute kämpfen, was wiederum so die Kernthemen von George Lucas Star Wars irgendwie sind. Und deshalb finde ich das auch, Dennis, also verstehe ich vollkommen. Es war zwar jetzt nicht mein Top-Moment, aber beim Zuhören bei dir kann ich komplett verstehen, warum du das so gut findest. Und es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig toller Moment.
Ich möchte an der Stelle auch nochmal einen kurzen Ausschnitt aus Nemics Manifest vorlesen. And know this, the day will come when all the skirmishes and battles, these moments of defiance will have flooded the banks of the Empire's authority, and then there will be one too many, one single thing will break the, one single thing will break the siege, remember this, try.
Das war schon ein sehr emotionaler Moment, weil wir ja gerade auch anfangs, als Val dieses Manifest an Cassian weitergegeben hat und er das gar nicht annehmen wollte und es dann am Ende doch gelesen hat. Und das war, also nachdem er ja wieder zurück ist auf diesen Strandplaneten, wo er gefasst wurde, bevor er dann für das Imperium Dinge bauen musste. Und da hat er sich ja dann seine Waffe geholt und Credits und dieses Manifest. Und dass er das mitgenommen hat, das fand ich so gut. Das war toll. Also das Manifest ist somit eins der, ich glaube, der entscheidenden Momente für Cassian. Ne? Dass er, weil er gesehen hat, wie dieser junge Typ, der noch so viel Leben vor sich hatte eigentlich, für was gestorben ist, was Cassian vielleicht in dem Moment gar nicht wahrnehmen konnte. Ah, toll, da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut. Meine Fresse, das ist eine Gänsehaut-Folge.
Eine Gänsehaut-Serie einfach.
Das ja, ist, absolut.
Man könnte so viele Momente aufzählen.
Ja, ich denke auch.
Ja.
Haben wir noch irgendwie
ja, Momente? Ich wollte gerade sagen, also bei mir ist tatsächlich, das ist vielleicht so der offensichtlichste, den ich glaube mal sehr viele als ihren Gänsehautmoment und wählen würden, und es ist bei mir einfach die Ansprache von Luthen, indem er zum ersten Mal quasi so darlegt, was ihn motiviert, was ihn antreibt und auch gleichzeitig so seine Selbsteinschätzung, wie er so sinngemäß sagt, sein Stolz und sein Ego haben ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist, wissentlich, dass er nie den Sonnenaufgang sehen wird und quasi die Früchte seiner Taten niemals, die er gesät hat, wird er niemals selbst sehen, und er weiß es. Und trotzdem geht er quasi sehenden Auges in sein eigenes Unglück, weil er einfach will, dass dieses Imperium zugrunde geht, und er gleichzeitig auch sich selbst verrät, weil er eigentlich mittlerweile in kleinerem Stile, aber eigentlich mit den gleichen dreckigen Mitteln wie der Imperator kämpft, auch angefangen hat zu kämpfen, weil er einfach gesehen hat, es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Und ich finde das auch so krass, dass eben diese Ansprache in der gleichen Folge auch ist wie der Gefängnisausbruch, und die Folge eben heißt One Way Out, und man kann das halt sehen als dieser One Way Out aus Nakina 5, aus dem Gefängnis, und gleichzeitig ist es auch Luthens One Way Out oder der One Way Out der Galaxis, zumindest so wie Luthen es sieht. Wir sind so am Arsch, dass wir nur noch mit den Mitteln des Feindes selbst zum Sieg kommen können, und das ist unser einziger Ausweg, zumindest denkt er das so, und das hat schon was richtig Krasses. Und ja, Dennis, ich würde auch sagen, spiel mal den kleinen Clip, den wir da haben.
Den kurzen kleinen Clip von Stellans Skarsgård gesprochen.
What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. Now, the ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything!
Ja, alles war's.
Ich habe auch Gänsehaut wieder.
Ja, Luthen Rayle ist mit Sicherheit einer der Charaktere, die die Serie auch sehr geprägt hat, oder zumindest den Hauptcharakter halt, Cassian. Und wir haben es im Trailer-Talk schon angesprochen gehabt, wir sehen sehr wenig von ihm im aktuell von uns gesehenen Trailer. Wir haben eine kurze Szene und haben dort schon festgestellt, dass er doch etwas abgemagert wirkt, irgendwie nicht so fit. Ja, ob das jetzt einen Grund hat, das werden wir dann irgendwann im April erfahren. Ich hoffe, dass wir es einfach in der letzten Folge erfahren, dass er ganz viel Screentime hat. Das wäre sehr schön. haben wir noch Szenen? Ist noch irgendwas im Kopf?
Ich habe jetzt, wenn wir gerade bei Luthen sind, noch, was ich einfach so als feuchter Traum jedes Star Wars Nerds beschreiben würde, ist die Szene, als er da zum ersten Mal mit seinem Raumschiff da unterwegs ist und merkt dann, dass er in Bredouille gerät, weil auf einmal so ein imperialer Kreuzer ihm auf den Fersen ist. Und dann holt er seine James Bond Gadgets raus und macht klick, klick, und auf einmal kommt da die krassesten Lichtschwert, Laser, Kanonen, Zerschneidungsdinger raus, wie auch immer man das nennt. Ey, das ist so geil. Also, ich hätte das nicht erwartet und ich find's einfach richtig, richtig geil. Und seitdem ist mein Traum, ich würde gerne Luthens Raumschiff aus Lego bauen, in irgendeiner geilen Mockform, aber leider habe ich dazu noch nicht die Zeit gefunden, noch nicht das Geld, weil das Modell, was ich mir dann gern bauen würde, geht schon ein bisschen in den Geldbeutel. Aber seit diesem Tag steht es auf meiner To-Bau-Liste.
Ja, vor allem, wenn du halt überlegst, und das ist super, dass du es ansprichst, weil die Szene hat mich damals auch damaliger X-Wing-Miniaturenspiel-Fan halt auch sehr, sehr begeistert, weil dieses Schiff ja so gewaltig ist. Man, da ist ein Abfangkreuzer mit einem Traktorstrahl und der schafft das, den alleine plus zwei TIE Fighter und ein TIE Bomber alleine Platz zu machen. Und das war optisch, bildgewaltig, war das so viel besser wie Dinge, die wir in The Mandalorian, Kenobi war das ja, hat das ja mit Raumschiffen ganz wenig zu tun, aber
ich musste da an die Szene denken, als die Speeder da in den Hangar von der Fortress Inquisitorius da einfliegen.
Ich weiß nicht mehr darüber. Aber ich habe jetzt gerade an The Mandalorian gedacht, wo ich mir so erhofft habe, dass wir Kämpfe sehen zwischen mandalorianischen Fangfightern und den Restimperialen. Da gab es ja diesen einen Moment, wo sie dann quasi in die Wolken geflogen sind und aneinander vorbeigeflogen sind. Und dann haben wir nur ganz wenig gesehen im Nachgang. Und alleine das hat bei Endor so gepasst. Das war nur dieser kurze Moment, das war so schön. Alleine wie das Imperium, wie die imperialen Brückenkommandanten da stehen, so, was ist hier gerade passiert? Und ich denke so, genau, ihr seid voll fertig gemacht worden. Mega.
Da würde ich gerne mal ein Battle sehen, so Thrawn gegen Luthen. Wer da wen austrickst, das wäre auf jeden Fall ein krasses Duell.
Ja, also ich glaube ehrlicherweise, das weiß gar nicht, ob das fast sogar unfair wäre, weil Luthen, ja, weiß nicht, das, ja, ich weiß ja, aber, was ich...
Wir wissen es nicht.
Nobody knows. habt ihr Punkte, wenn wir so Rebellen, Imperium, wir haben ja vorhin schon fest, oder ich habe bisher auch am Anfang gesagt, die dreckige Realität oder die dreckigen Rebellen, also wirklich dieses, wie verschmutzt die sind, wie kaputt die sind und wie sauber, noch sauberer dieses Imperium aussieht. Gerade der ISB, wow, ist das hübsch. Aber habt ihr da irgendwie in der Darstellung, gab es da was, was euch gefehlt hat?
Nö.
Easy. War super. Wie war es? Geil. War einfach geil.
Ja.
Ja, bin ich bei dir. Ja.
Ja, ich finde einfach, es wurden so ein bisschen die Ideen aus der Originaltrilogie oder was wir sonst so von Star Wars halt kannten, von dem klassischen Imperium und den klassischen Rebellen nochmal so ein Stück weiter gedacht. Also so dieses, wie du sagst, die Bösen sind die, die sauber und clean und weiß strahlend mit glänzenden Boden und so sind, und die Rebellen sind die Dreckigen, die in irgendwelchen Höhlen hausen und zusammengeschraubte alte Raumschiff-Fracks haben und alles nicht so ganz zusammenpasst, und das kennen wir ja schon so aus der OT, und ich fand das halt echt schön, dass man so, es wäre im Prinzip so, als wäre Mordor die Guten und die Elben wären die Bösen, so finde ich so ein bisschen im Vergleich, und das ist schon ein richtig schöner Kontrast, dass so nicht alles, was glänzt und hübsch aussieht, ist gleichzeitig auch gut, und das fand ich, haben sie echt gut rübergebracht. Und
es ist nicht alles Beskar, was glänzt.
Ja, genau.
Wow.
Ja, aber schön, da sind wir uns da auch erneut einig. Ich glaube, ein ganz wichtiger Moment, der eigentlich auch erst zum Ende der ersten Staffel aufgelöst wird, was aber jeder schon vermutet hat, ist ja, was auf Nakina 5 passiert, also auf diesem Gefängnisplaneten. Ja. Beziehungsweise in dem Gefängnis, nicht auf dem Gefängnisplaneten, ist ja nur ein Gefängnis auf diesem Planeten. Und Cassian und seine Mitinsassen müssen ja hier wild bauen und müssen Zeit einhalten, finde ich auch unglaublich gut gemacht. Also fand es, dieser Druck, der da aufgebaut wird, war schon krass. Und vor allem, wenn du dann siehst, hey, der arme alte Kerl, der wird es gar nicht mehr lang machen. Und dann weißt du irgendwie am Ende des Tages, Scheiße, er hat es wirklich nicht mehr gemacht. Und was haben wir am Ende gesehen in der letzten Einstellung der ersten Staffel? Wir haben gesehen, dass diese Dinge, die sie dort gebaut haben, Teile des Todessterns waren. Das heißt, Cassian Andor hat ganz unbewusst bei der Erschaffung seines Todes oder der tödlichen Waffe mitgemacht, die ihn auch umgebracht hat am Ende des Tages. Das fand ich auch irgendwie.
It's like poetry,
it's like it rhymes. Poetry, it rhymes, genau. gab's da was euch da noch zu eingefallen ist, also Todesstern? Also ich meine, wir haben ja schon über den Planeten beziehungsweise über die Szenerie drumherum gesprochen, über den Ausbruch beziehungsweise ja, wie es dazu kam, jetzt vielleicht auch nicht im Detail, wir wollen ja jetzt auch keinen absoluten Deep Dive hier machen, aber ich fand es einfach faszinierend, dass wir am Ende herausgefunden haben, das war ja irgendwie klar, aber dass es am Ende doch so war. Also, guck mal, das ist so die Karotte vor der Nase, und am Ende haben wir so gesagt, ja, okay, ist richtig, habt ihr doch recht gehabt.
Ja, ich finde es immer cool, wenn man in so Sci-Fi-Universen, die ja teilweise so groß aufgebaut sind, dass man sich nicht wirklich vorstellen kann, wo man sagt, das ist irgendwie alles nicht so greifbar, wie das alles irgendwie entsteht und wie das gebaut wird und so weiter. Wenn du dir vorstellst, so ein Todesstern, wie groß der ist, also eine Größe von einem Mond oder den Mond oder unsere Erde oder so, finde ich für mich als normalsterblichen Menschen schon nicht so wirklich greifbar. Von dem Scale her finde ich das immer cool, wenn solche Universen und so zeigen, wie so die kleinsten Dinge auch hergestellt werden. So, und ist einfach so ein nettes, kleines Puzzleteil, was ich einfach froh bin, jetzt zu haben. So, cool, jetzt weiß ich, woher diese Dinger da kommen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was diese Dinger machen, aber ich weiß jetzt, wie sie hergestellt werden.
Das sind Verbindungsteile, das sind einfach so kleine Lego-Steine.
Ja. Ja. Ja, ist halt auch schon ein schöner Grundstein einfach, da wir, wie du sagst, Dennis, wissen, wie die Story von Cassian endet, und wir wissen, was die Story rund um Rogue One ist, und jetzt im Hinblick auf Staffel 2, das sehen wir ja in dem ersten Teaser, dass da auch wieder der Todesstern vorkommt, und wir sehen Ben Mendelsohn, wie er da aus dem Fenster blickt, in der ähnlichen Einstellung wie damals in Rogue One, und den Bau des Todessterns begutachtet. Und das ist doch schon so eine schöne Hinleitung, so am Ende von Staffel 2, so der Teaser, was erwartet uns am Ende von Staffel 1, der Teaser, was erwartet uns in Staffel 2. Und ja, kann auch nur sagen, großartige. Es war eine After-Credit-Scene, oder? Ich habe es nicht mehr ganz.
Das war eine After-Credit-Scene, ja.
Genau.
Also das war total genial, weil das einfach sowas. Wir wussten ja aus Mandalorian, dass es sowas gibt, also dieses Marvel-Konzept hat dann plötzlich Star Wars mit übernommen, und es war super. Also es war eine ganz ganz tolle. Wobei sie haben ja bei Staffel 3 von Endor, Mandalorian keine After-Credit-Scene gehabt, aber bei den anderen davor. Also ist eine coole Sache, hat mir viel Spaß gemacht, das im Nachgang nochmal zu sehen. An dieser Stelle. Ich glaube, wenn ihr da draußen sagt, jawohl, sind wir der gleichen Meinung, dann sagt uns das auf jeden Fall mal in den Kommentaren auf Instagram, weil das wäre jetzt schon mal sehr spannend zu hören. Ich glaube, worüber wir jetzt ja schon viel gesprochen haben, ist, welchen Ton schlägt diese Serie an? Also sehr, schon ein sehr düsteres, auch politisch und gesellschaftliche Themen haben wir ganz, Daniel, du hast am Anfang schön darüber gesprochen. Ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht nochmal im Detail angehen. Aber vielleicht ein Punkt noch, habe ich auch im Cold Opener gesagt, Star Wars, eine Star Wars Serie ohne Jedi, ohne Lichtschwerter und auch ohne Mandalorianer in dem Zusammenhang. Hat das funktioniert? Ich glaube auch, ich glaube, das müssen wir auch nicht nochmal aufbauen, weil wir haben ja alle gesagt, es ist eine geile Serie, obwohl es nicht dabei ist. Aber hätte es der ganzen Serie eurer Meinung nach noch oder dieser ersten Staffel nochmal einen Vorteil mit sich gebracht, wenn man nochmal einen Jedi oder einen Mandalorianer gesehen hätte?
Also. Nö.
Hallo, mein Name ist Nico. Ich bin also, der Mann der kurzen Antworten heute.
Also ich kann es nicht sagen, weil es ja offensichtlich nicht passiert ist. Also ich sag's, wie es ist. Also ich hatte in keinem Moment der Serie, okay, jetzt hätte ich gerne hier irgendwie Obi-Wan Kenobi oder keine Ahnung, irgendwie wen anderes gesehen. Also ich finde, dafür haben wir andere Serien, die dafür da sind. Ja, und dadurch, dass diese Serie eben ganz klar diesen Anspruch hat, wir wollen uns davon lösen oder es zumindest jetzt nicht irgendwie in den Fokus stellen, finde ich das auch voll okay, dass es nicht so ist. Es ist halt natürlich auch eine Zeit, wo diese Sachen eben nicht so relevant waren. Also die Jedi, die wir kennen, sind irgendwie alle im Exil, verstecken sich und wenn sie auftauchten, nur sporadisch und spielen halt einfach keine Rolle für unsere Charaktere. Das wird dann halt erst später relevant, wenn dann Luke und Obi-Wan wieder auf den Plan treten.
Korrekt, ja.
Und es ist jetzt völlig okay, so wie es ist. Und jetzt dürfen auch gerne mal die Leute, die keine Machtfähigkeiten oder Beskar-Rüstung haben, ihre Zeit im Rampenlicht bekommen.
Ja,
ja. Volle Zustimmung. Also die zwei Punkte, die ich auch da, dazu sagen möchte, ist einmal, dass ich es extrem gut finde, dass wir quasi so die normalen Leute sehen, mehr im Fokus. Also das ist wirklich so, das könnten wir drei sein, die in der Star Wars Galaxis leben, die halt da jetzt auf Ferrix oder wo auch immer vom Imperium unterdrückt werden und keiner von uns ist irgendwie der krasse Held, der irgendwelche Kampftechniken kann und so. Es sind halt viele Figuren, die sich einfach mit ihren begrenzten Mitteln, die sie haben, zu Wehr setzen. Ich muss da gerade dran denken, zum Beispiel dieser Schmied oder was das ist, der da mit seinem Hammer dann da oben steht und die Dinge da klopft, dass der dann so normale Leute, die einen normalen Job nachgehen und was passiert mit denen, wenn sie in so einen Konflikt geraten. Und das finde ich gut. Und gleichzeitig halt auch dieser Punkt, der in den Filmen immer so angedeutet wird, so ja, die Jedi sind schon so lange weg und die normale Bevölkerung hat so den Glauben an die Jedi verloren und das wird da erst zum ersten Mal so richtig dargestellt. So, die Leute sind am Arsch. Die sind komplett auf sich allein gestellt. Die müssen alleine mit der Unterdrückung der Galaxis durch das Imperium klarkommen. Da gibt's keinen Obi-Wan Kenobi oder wie auch immer sie heißen, der vorbeikommt und den Tag rettet, sondern die sind einfach am Arsch und müssen selber klarkommen. Ja. Und das gibt einem einfach nochmal das Gefühl, ja, warum die Jedi vielleicht auch so relativ schnell in Vergessenheit geraten sind, weil halt einfach ja, dort keine Jedi mehr sind und nur die normalen Leute und fand ich eine gelungene Erweiterung und wie Nico auch schon sagt, wir haben so viele andere Serien, wo wir sehr viele Jedi und Mandos und alles Mögliche bekommen, deshalb ist es schön zur Abwechslung mal was anderes zu sehen.
Ja, und unterstütze ich und schließe ich mich hier auch definitiv an und ich finde auch gerade Nico, dein Einwand perfekt, weil wir in einer Zeit leben, wo es einfach gar nicht passt. Also was hätte man, wen hätte man jetzt bringen sollen? Oh, guck mal, da kommt jetzt doch irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner aus der Versenkung noch, den wir noch gar nicht kannten. Nee, das hätte nicht gepasst. Also von daher sehr, sehr gut.
Mace Windu, der überlebt hat.
Ja, genau, genau. Das, der sitzt auf einer China 5 mit und baut auch. jetzt heißt ja, oder soll ja diese Folge auch so ein bisschen Road to Endor sein, also Endor Staffel 2. Wir haben schon ein bisschen was über, schon darüber gesagt, wie quasi die Story Arcs aufgebaut sein werden. Also das habt ihr auch im Trailer Talk gehört. Wir werden 4 Arcs haben, a 3 Folgen. Jeder Arc wird ein Jahr in irgendeiner Form behandeln. Aber lasst uns mal direkt zu einem Punkt gehen, was wir jetzt aus der ersten Staffel noch unbeantwortet haben, was beantwortet werden muss. Wo sie, also ich frage mich zum Beispiel, wird Cassian seine Schwester nochmal sehen? oder würde er sie irgendwie finden? Wird das nochmal thematisiert werden? Wäre für mich ein Punkt. Total viertrangig, aber es würde mich interessieren. Ja, ist, weil das war, damit hat sie angefangen. Wird er seine Schwester sehen? Wäre für mich eine Frage, die vielleicht noch, die man in, zumindest im Nebensatz beantworten kann. Was denkt ihr?
Also ich finde die Frage überhaupt nicht viertrangig. Also ich finde, die ist für mich schon ziemlich erstrangig, weil wie du sagst, damit fängt halt alles an. Es wird ja auch ein nicht gerade unbeständiger Teil der Serie darauf verwendet, Kästchens Vergangenheit zu zeigen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er seine Schwester erst verloren hat. Also ich finde das schon sehr wichtig, das zu zeigen. Und ich frage mich natürlich auch, die Schwester spielt ja dann in Rogue One überhaupt gar keine Rolle mehr. Mhm. Also ich vermute, in der Rebellion wird sie jetzt nicht am Kämpfen sein. So ist natürlich die Frage, wie endet das? So. Ja. Also ich glaube schon, dass es noch ein wichtiger Plotpunkt wird oder hoffe zumindest, dass es ein wichtiger Plotpunkt wird, weil ich finde das schade, wenn das sich jetzt einfach so im Sande verlaufen würde und er jetzt einfach zu sehr zu busy ist, in der Rebellion irgendwie seine Arbeit zu machen und jetzt seine Schwester einfach vergessen hat, weil es ist immer noch seine Schwester.
Das finde ich auch. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er sie zum Beispiel nicht findet oder aber dass er zumindest irgendwie weiter Nachforschungen anstellt und vielleicht findet er auch einfach raus, dass seine Schwester nicht mehr lebt und es treibt ihn noch mehr in die Arme. Okay, ich habe jetzt wirklich gar niemanden mehr eigentlich und die Rebellion ist alles, was ich habe und das ist mein wichtigstes Ding, aber ich bin da auch ganz bei euch. Es wäre schade, wenn dieser Plotpunkt, mit dem ja eigentlich alles so begonnen hat, einfach nicht mehr aufgegriffen werden würde und ich hoffe da auch wirklich, dass in welcher Form auch immer noch was kommt. Ja. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade nach deiner Frage überlegt, also klar, es gibt noch viele ungeklärte Punkte, so wie wurde Cassian zu diesem Rebel Spy, wie er quasi in Rogue One auch vorgestellt wird oder wie wir ihn, ich habe es ja so schön genannt, so James Bond-like, wie er da wirklich so zum neuen Luthen wird und so seine Tricks und seine Wandlungsfähigkeit erlernt. Also da gibt's schon noch ein paar offene Fragen, aber so außer das mit seiner Schwester habe ich jetzt keine ganz konkreten Fragen. Ich bin einfach so im Allgemeinen gespannt, ja, wie sich diese Story weiterentwickelt und welche Abschnitte werden wir in jeweils diesen Zeitsprüngen halt erleben, weil wir haben dann zwar schon immer drei Folgen, aber es wird wahrscheinlich halt immer so ein kurzer Abschnitt sein, eine Story, ein Planet, eine besondere Mission oder irgendwas. Und wir werden halt nicht alle Lücken gefüllt bekommen und deshalb bin ich besonders gespannt, welche vier Abschnitte aus seinem Leben wir dann eben jetzt noch im Speziellen gezeigt bekommen, die halt eben Tony Gilroy und Co. als besonders wichtig erachten, dass wir dann verstehen, warum Cassian eben der Cassian ist, den wir in Rogue One sehen.
Ja. Finde ich.
Das Treffen mit K2SO.
Oh ja, auch das, genau. Oh, ja. Das wird also, das
Riesen. Ich meine, es wird offensichtlich passieren, so, deswegen fand ich es jetzt ein bisschen irrsinnig, das anzusprechen, so als wäre es so eine Frage, die so auf der Kippe stehen würde. Also ganz klar wird das passieren, aber es ist so eine Sache, auf die ich mich auf jeden Fall freue.
Ich glaube, stand jetzt nach wie vor, dass, weil ich einfach irgendwie da die Ähnlichkeit auch entdecke, dass aus irgendeinem Grund B2 zerstört wird oder was auch immer und dass sie seinen Memory-Chip, was auch immer, in so eine K2-Einheit einpflanzen und er das wird. Also es muss nicht so sein, ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn es nicht so wäre, aber irgendwie habe ich das schon die ganze Zeit so im Gefühl, weil ich finde auch dieser trockene Humor, wie B2 redet, es ist nicht exakt K2, aber ich sehe da irgendwie schon die Parallelen und ja, ich glaube nee, daran, können, bis ich vom Gegenteil überzeugt werde.
Also ich finde, die können beide separat bleiben.
Natürlich also. Können sie das, wie gesagt, es ist nicht so ein, oh mein Gott, es ist anders gekommen, aber irgendwie ist so eine, mein Inneres, mein Bauchgefühl, das schon sehr oft sehr falsch lag, will ich nur noch mal dazu sagen, ich bin nicht der Beste, der Zukunft von Star Wars Dingen vorhersagt, aber ich aktuell glaube ich daran.
Aber es was wetten wir? Um was wetten wir?
Jetzt wird's spannend. Um was wettet ihr beiden?
Um was können wir denn wetten?
Ich weiß es auch nicht.
Ich hab eine tolle Idee. Wir haben ja, wir werden ja dieses Jahr voraussichtlich nochmal irgendwie ins Kino gemeinsam gehen. Und also Episode 3. Müssen wir gucken, ob es irgendwie. Nee, da seid ihr ja gar nicht da. Mist. Dann müssen wir es machen, wenn Episode 2 das Jubiläum feiert und dann zahlt Daniel dir oder du ihm das Kino. Das ist doch super.
Ja, oder ich gebe Daniel einfach, weiß ich nicht, auf NFC ein BIOS oder so.
Das ist auch okay.
Das ist auch super, das kann man machen. Also,
dann machen wir es so. Das können wir nämlich auf jeden Fall einlösen.
Das wird bildlich festgehalten, definitiv.
Wir dürfen es nur bis dahin oder nicht vergessen.
Oder falls es ein Star Wars-themed Getränk gibt, so eine blaue Milch oder irgend sowas.
Spotschka.
Aber ich finde gerade dieser Gedanke, das war ja schon eine Fantheorie, die du jetzt gerade auch erörtert hast. Ja,
muss man dazu sagen, ich bin nicht der Einzige, der das in den Raum geworfen hat.
Das wäre aber auch nicht das erste Mal, dass sowas in Star Wars passiert. In Solo haben wir eine ähnliche Situation. Zwar nicht, dass da wird ja der Chipsatz von L3 wird ja dann in den Falken eingesetzt. Mhm. Ist natürlich generell etwas anders zu gewichten, aber ich könnte mir das grundsätzlich auch vorstellen. Ich fände es lustig, wenn das so passieren würde, weil dann würde ich auch verstehen, warum K2 so sehr an das Wort an Kästchen hängt. Also diese Art, ich fand das in Rogue One so extrem auch, ja, so, ich soll dich unterstützen, das hat Cassian mir gesagt und Cassian sagt dies und Cassian sagt das und er opfert sich für Cassian und nicht für Jin, nein, er opfert sich für Cassian, also ich könnte mir das schon gut vorstellen, ich fände es aber schade, weil ich den kleinen Droiden irgendwie auch sehr mag, also ich bin da auch schon ein bisschen bei Nico, ich bin bei euch beiden, Mist, ich nehme auch eine blaue Milch, könnt ihr mir beide dann einladen? Ah ja, sehr gut. Wenn ihr jetzt so an...
Wir lassen einfach Tom zahlen, der ist heute nicht
ja,
hier.
Ja, genau. Der kann sich Tom. Ja nicht wehren, genau.
Genau.
Wäre das geklärt.
Ja, sehr gut, sehr gut. Lasst uns noch einmal kurz auf die Charaktere schauen. Irgendeine Besonderheit noch dabei? Wir haben gerade Orson Krennic angesprochen, der definitiv auch auftauchen wird in der zweiten Staffel. Auf den freue ich mich auch sehr. Und wir hatten, Daniel, du und ich hatten ja schon überlegt, beziehungsweise ich war etwas überrascht über den Gedanken, habe mich aber sehr gefreut, ob wir vielleicht wirklich eine Jyn Erso in der Serie bekommen, die halt wirklich komplett als Surprise auftaucht, was natürlich schon stark wäre, wenn sie das hingekriegt hätten, wenn Felicity Jones oder wie auch immer eine junge Darstellerin, wissen ja nicht, zu welchem Zeitpunkt das dann stattfinden würde, wäre cool. Aber gibt es noch einen Charakter, wo ihr sagt, der würde passen, wenn wir ihn treffen? Habt ihr irgendeinen Kopf? Ich habe nämlich.
Ich bin allgemein einfach gespannt, dadurch, dass es ja so relativ wenig Überschneidung mit vielen anderen Sachen gibt. Aber wir wissen ja, dass sie das in Star Wars gern machen. Ob sie sich vielleicht wirklich den Auftritt von wem auch immer, weil wir wissen ja, es spielt zeitlich irgendwie in der gleichen Ära wie eben auch Star Wars Rebels oder. Was weiß ich, vielleicht sehen wir einen jungen Big Star Glider. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die irgendwie cool wären, die aber auch nicht nur des Cameo willen, sondern es wird halt total Sinn machen, dass der vielleicht einfach in einer der letzten Folgen über die Rebel Base da in Yavin läuft. So. Ja. Also sowas könnte ich mir wirklich, wirklich gut vorstellen. Oder keine Ahnung, dass wir vielleicht wirklich einen Chopper oder eine Hera, muss ja gar nicht groß der krasse Auftritt sein. Ich meine, es könnte ja ähnlich sein wie eine Mon Mothma eben in Ahsoka zum Beispiel, die vielleicht einfach in irgendeinem Rat da zugange ist oder was auch immer. Also die Möglichkeiten sind definitiv da und auch hier wieder, ich wäre nicht traurig, wenn es nicht so ist, aber es wäre schon richtig cool, wenn sie da noch den einen oder anderen Cameo bringen würden, weil es halt einfach, finde ich, nicht aufgesetzt wirkt, sondern einfach so nur noch so ein schönes, okay, wir wissen, wir sind jetzt hier in der Zeit von Rebels oder von was auch immer. Und das finde ich immer ganz cool.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wir so ein paar Charaktere, die irgendwie bei Rogue One irgendwie dann aufgetaucht sind, irgendwie auch wieder sehen. So Leute, die bei der Schlacht von Scarif dabei waren oder so.
Dr. Eversan und Punta Baba wie in Rogue One. Zufällig sind sie wieder irgendwo.
Wäre auch ein schöner kleiner Cameo, definitiv.
I have the Descendants on 5 Systems. 12 oder wie viel sagt, ich weiß schon gar nicht mehr.
Ja, was mir gerade noch einfällt, was noch beantwortet werden muss, was hatten wir auch im Trailer-Talk gehabt, Daniel, wie Saw zu dem wurde, der jetzt, der in Rogue One ist. also von diesem, ich habe meine zwei eigenen Beine und kann auch eigenständig atmen zu, ich kann nicht mehr richtig laufen und habe irgendwie eine Atemmaske. Das glaube ich, das würde ich noch gern sehen. Das werden wir
auch. Er ist böse gestolpert.
Hat sich dabei beide Beine so gebrochen, dass sie irreparabel abgenommen werden müssen. Und man brauchte vielleicht auch ein paar Ersatzbeine für Darth Maul. Könnte auch sein.
Richtig.
Possible, genau. Ja, aber genau, das wäre noch so eine Sache, fällt mir gerade an der Stelle ein.
Ja, definitiv. Das wäre auch was definitiv passen würde, dass wir das irgendwie erfahren, dass irgendein Einsatz schief geht oder dass er vielleicht selber in seinem Wahn irgendeine Mission, die eigentlich schon quasi gescheitert ist und er versucht dann doch noch irgendwas zu machen und bezahlt dann halt mit entsprechenden Gliedmaßen dafür. Also das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
Ich bin gespannt. Ich glaube, da können wir alle gespannt sein. Sonst noch irgendwelche Charaktere? Irgendwas? Oder sind wir damit eigentlich durch? Ich glaube, von der Zeit her sind wir auch schon ganz gut.
Oh, ja. Mir ist gerade ganz random eingefallen. Also, Kay Vess wäre cool.
Kay Vess könnte zeitlich... Kay Vess könnte zeitlich da reinpassen.
Weil ich finde das so schade, dass wir coole Videospielcharaktere haben, die aber nicht auftauchen.
Wann spielt ist Outlaws nicht zwischen
Episode 3 und 6? Ach so.
Ich bin der von uns dreien hier, der das Spiel
noch nicht mal kurz.
Ich hatte noch keine Zeit. Shame on me, steinigt mich, werft Backsteine auf mich, alles okay, ich hab's verdient.
Nee, also es muss ja vor Episode 6 spielen, weil wir
zwischen 5 und 6, glaube ich.
Zwischen 5 und 6 spielst, genau. Ja, ja.
Aber ja.
Es könnte eine jüngere Kay Vess sein, es könnte natürlich auch vielleicht der ein oder andere Schmuggler auftauchen, vielleicht
Hondo.
Ja, Hondo, ja, nicht, könnte wahrscheinlich sein. Ich überlege auch so Leute wie, dass wir zumindest mal von Ezra hören, also der junge Ezra oder von Kanan, von der Ghost Crew. Wir müssen sie ja nicht mal sehen, aber vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, weil das zeitlich, du hast ja Hera gerade auch angesprochen und Chopper, wäre natürlich eine Variante, dass wir die vielleicht in irgendeiner Form dort sind. Ich würde mich freuen. Ich hätte da kein Schmerz mit, sie einfach zumindest angedeutet zu wissen. Sie müssen nicht mal physisch auftauchen, aber man sollte sie irgendwie erwähnen. Also so dieser Rogue One Style. Wir sehen Chopper und dann heißt es Generals und Dunner.
Genau. Mir wird schon reichen, wenn es so ist, wie zum Beispiel, ich habe es glaube ich in der Trailer-Analyse auch schon angesprochen, die Szene von der letzten Staffel The Clone Wars, wo man quasi diese Konferenz, wo sie am Holotisch stehen mit Mace Windu und Yoda und den ganzen das sieht und wir sehen quasi das gleiche Gespräch wie in Star Wars Episode 3, nur aus einer anderen Perspektive und sehen da im Prinzip so ein paar verschiedene Figuren da stehen. Sowas wird mir teilweise schon reichen, wenn wir da irgendeine Hera sehen würden oder sowas. Also es sind einfach so coole kleine Sachen, das macht mich immer glücklich.
Das wäre in der Tat cool.
Aber ansonsten fällt mir gerade nichts ein. Wahrscheinlich später, wenn wir auf Stopp drücken, denke ich, ach natürlich. wir haben über so viele Dinge heute nicht geredet, da könnten wir wahrscheinlich noch 3 Stunden sitzen, weil die Serie auch einfach so viel hergibt und mit ihren 12 Folgen so viel Gesprächsstoff liefert und allein die Dinge, die ich gerade gar nicht im Kopf habe, eben weil der besagte Rewatch noch nicht passiert ist.
Gut, ich glaube aber auch an der Stelle können wir auch den Deckel schon fast zumachen, weil ich glaube, wir haben jetzt über so viel gesprochen und sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir, glaube ich, jeden abgeholt haben und jedem gesagt haben, dass wir uns auf Endor Staffel 2 freuen.
Ich glaube, das Wichtige, was man einfach nochmal erwähnen muss, aber das haben, glaube ich, auch schon alle mitbekommen, ist ab dem bei uns 23. April jede Woche 3 Folgen. Also nochmal, jede Woche 3 Folgen. Jede Woche einen quasi kompletten Star Wars Film. Nicht nur eine Folge, jede Woche einen Film. Das wird so schön.
Das wird in der Tat richtig schön, definitiv.
Sowas hatten wir noch nie.
Ja, doch einmal bei der ersten Staffel.
Ja, aber nicht jede Woche. Weißt du, so, dass wir wirklich kontinuierlich einfach einen Monat haben, wo wir jeden Mittwoch, ey. Das wird so geil.
Das waren die besten 4 Wochen meines Lebens. So. Sehr, sehr, ich hab's gesagt.
Vielleicht, wenn noch irgendjemand was zu sagen hat, was noch nicht gesagt worden ist, dann lasst uns das nochmal gern hören. Vielleicht noch ein paar abschließende Gedanken. haben wir eigentlich jetzt auch jeder schon mehr oder minder gesagt, es werden die besten 4 Wochen deines Lebens, Nico. Daniel findet es eh alles geil und ich schließe mich euch beiden an.
Cool. Ja, wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich auch über die Serie sprechen, in welcher Form auch immer, das genau. werden wir dann noch gucken, aber es wird auf jeden Fall genau. sicherlich also was dazu geben.
Während die erste Folge oder die ersten Folgen kommen, sind Tom und ich noch in Japan. Danach sind wir aber da und wir haben es auch schon mal angesprochen. Eigentlich hatten wir den Plan, so großspurig in unserem Gespräch, wo wir gesagt haben, ja locker, wir machen einfach alle 3 Folgen einen Podcast. Das heißt, es ist alle 3 Wochen eine Folge, kriegen wir locker hin. Ja, jetzt
jede Woche
3 Folgen. Das heißt, wir wissen selbst noch nicht genau, wie wir das stemmen, aber wir haben auf jeden Fall Bock, was dazu zu machen. Und
das wird sehr wild.
Die gucken Zeit. Einfach mal, oder?
Genau, genau. Ihr werdet es erfahren und zwar auf Instagram, wo ihr uns gerne folgen könnt oder auch auf unserem Discord-Channel. Wenn ihr da Bock habt zuzustoßen, könnt ihr uns über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse anschreiben. Die findet ihr in den Shownotes, die entsprechenden Links. Auch zu jedem Einzelnen von uns. Folgt uns da gerne, wenn ihr Lust habt auf interessante Themen, die nicht immer nur Star Wars betreffen müssen. Da gibt es auch viele andere Sachen. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir heute für heute Feierabend. War eine lange Folge am Ende des Tages. Vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr reingehört habt. Und wenn ihr sagt, ey, cool, war eine geile Idee und das sind meine Gedanken zur Serie, ja, lasst uns das gerne über unsere Möglichkeiten, die gerade genannt worden sind, wissen. Ja, dann machen wir Feierabend. In diesem Sinne, wie immer, ein freundliches Möge die Macht mit euch sein.
Immer.